Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Gesundheitsshow. Heute ist der 10.09.2016 und mit dabei sind die Jessie.
Hallo.
Der Sergei.
Hallo.
Der Phil.
Hallo.
Der Michi.
Hallo.
Der Luke.
Hallo.
Die Ingrid.
Hallo.
Und ich bin Jörg. Hallo an alle. Ja, wie immer, ruft uns an, chattet mit. Und der Hörer wird dann unten zu sehen sein, damit ihr uns anrufen könnt. Den aktiviere ich gleich. Genau, unser heutiges Thema ist die mitgefühlsvolle Beziehung mit Soziopathen und antisozialen Persönlichkeiten. Ja, wir hatten jetzt schon öfters das Thema Psychopathie gehabt. Ist jetzt nicht, weil uns langweilig ist oder so, nein, sondern weil dieses Thema ist ganz wichtig. Wir hatten ganz am Anfang vor mehreren Wochen das Thema gab Psychopathie für Dummies, wo es ein allgemeiner Überblick war. Dann hatten wir vor ein paar Wochen politische Pornologie besprochen, wo es um Psychopathen in höheren Positionen geht, sei es politisch, sei es in Wirtschaftsunternehmen und so weiter. Und heute wollen wir uns aber mit dem Thema befassen, mit Psychopathen in einer Beziehung. Und ja, das kann halt auch jeden von uns betreffen letzten Endes, weil, wie wir in den letzten Shows schon erfahren haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Psychopathen kennenlernt, relativ hoch. Es gibt unterschiedliche Statistiken. Manche sagen, wenn 10 Personen sind, könnte eine Person schon psychopathisch sein oder unter 25 Personen ist eine oder mindestens unter 100 Personen ist einer oder eine Person psychopathisch. Genau, also daran merkt man halt auch einfach, man kommt häufig im ganz normalen Leben in Kontakt, sei es, was wir heute auch hören werden, vielleicht in der Schule zum Beispiel oder sei es auf der Arbeit, sei es unter Kollegen oder ganz andere Bereiche im täglichen Leben sozusagen. Genau, um vielleicht noch ganz kurz was von dem Begriff Psychopathie zu sagen. Das wird am Anfang des Buches, ich komme gleich dazu, noch erwähnt. Es gibt halt den Begriff Psychopathie und Soziopathie. Und die zwei Autoren meinen halt, wollten das jetzt nicht so sehr unterscheiden, weil es ist eher eine wissenschaftliche Debatte, wie man jetzt nun wen bezeichnet. Und ich denke, oder wir denken alle, dass es, egal wer es nun ist, ob ein Psychopath oder Soziopath, die Folgen sind die gleichen. Das heißt, normale Menschen werden dadurch geschädigt. Deswegen werden wir diesen Begriff wahrscheinlich auch immer wechselhaft nutzen. Manche sagen vielleicht Soziopath eher, andere Psychopath, wo es mit ihr als Zuhörer Bescheid wisst. Ja, und vielleicht können wir trotzdem nochmal auf Details eingehen, aber ist jetzt nicht so wichtig, sondern es geht eher um die Auswirkungen und wie kommen wir aus einer Beziehung heil wieder raus und was können wir auch tun und wie können wir vielleicht auch einen Soziopathen oder Psychopathen besser erkennen. Genau. Vielleicht noch ganz kurz zu dem Ablauf. Das Buch, was wir heute vorstellen, und es wurde verfasst von Jane und Tim McGregor, und wenn man den Namen hört, ist derselbe Nachname, das ist ein Ehepaar, die sind auch verheiratet, haben auch ein Kind, und genau, Jane McGregor ist eine freiberufliche Schriftstellerin und war vorher Assistenzprofessorin einer bekannten englischen Uni. Sind demzufolge auch zwei Engländer. Beide befassten sich vorher mit Sucht und Abhängigkeiten, waren auch in Beratungsstellen tätig oder allgemeinen Beratungen und sind heute halt freiberuflich tätig. Der Tim McGregor auch als Schriftsteller und auch als Trainer und befassen sich natürlich auch beide mit dem Thema der Psychopathie und Soziopathie, um dieses Wissen auch an andere Menschen zu vermitteln, wie kann man sich schützen und was kann ich überhaupt tun. Und das ist wie immer heutzutage noch ein Problem, gerade in der deutschen Literatur. Es gibt so gut wie keine gute Literatur darüber. Es gibt zwar ein paar wenige Bücher, aber genau solche Sachen fehlen leider, gerade wenn es um Beziehungen geht oder um alltägliche Probleme über Psychopathie. Genau, so viel zu den beiden Autoren. Und zu dem allgemeinen Ablauf. Kurze Intro noch zu dem Buch. Um was geht's da überhaupt? Ich habe schon ein paar Sachen gesagt. Dann tägliche Soziopathen oder Psychopathen, das heißt in der Schule zum Beispiel. Dann, was ist überhaupt ein Soziopath? Nochmal zur Wiederholung, immer gut zu wissen. Dann Interaktion von Soziopathen. Was machen die? Wer spielt da vielleicht noch eine Rolle mit rein? Oder spielt er überhaupt mit? Dann, was kann man denn nachher tun, wenn man in einer, ja, destruktiven Beziehung mit einem Psychopathen war. Dann auch Grenzen setzen ist ganz wichtig, ist auch ein Thema. Und halt wieder Kontrolle über sein eigenes Leben zu erlangen. Und dann ist noch ein Thema, dann mit komplexen Familiensituationen umzugehen. Was kann man da machen? Weil gerade wenn man in einer Beziehung ist, Und man hat Kinder, es ist halt natürlich nicht so leicht, überhaupt zu sagen, nee, den kontaktiere ich nicht mehr, sondern stecken noch viele Probleme dahinter. Und dann zuletzt, ja, was kann man denn noch alles tun, um ja, sich zu erholen oder besser gesagt wieder gesund zu werden oder heil zu werden, weil viele psychologische Faktoren damit dahinter stecken, die wir heute besprechen werden. Ja, noch ganz allgemein zu dem Buch an sich. Das Problem ist natürlich Psychopathie ganz allgemein und wie ich schon sagte, die kommen in jedem Bereich vor. Und das Buch möchte halt nicht unbedingt Psychopathie total ganz genau erklären, sondern eher, wie man diese Situation vermeiden kann und wie man heil wieder da rauskommt. Halt auch Strategien zu entwickeln, wie kann man sich schützen. Und letzten Endes auch ein Ziel ist halt, Psychopathen von seinem Leben zu entfernen. Natürlich soll das keine gewalttätige Lösung sein, auf gar keinen Fall, sondern der psychologische Aspekt dahinter. Was kann man da tun? Genau, ja, das wäre so zur Einleitung. Gibt es da noch irgendwas dazu? Hat jemand anderes noch? Das müssten die wichtigsten Dinge eigentlich gewesen sein.
Ja, ich möchte nur sagen, dass Psychopathie von einigen Autoren und Büchern untersucht wird. Und wie gesagt, wie du gesagt hast, gibt es nur sehr wenig Literatur im deutschsprachigen Raum. Im englischsprachigen Raum ist es da besser und das ist einer der Gründe, warum wir diese Radiosendungen auch machen. Mhm. Und wir sprechen oft über das Buch Politische Pornologie. Und es ist im Prinzip das Gleiche hier mit The Empathy Trap, mit diesem anderen Buch, das wir heute diskutieren. Politische Pornologie ist eher in der Politik, also wie Soziopathen oder Psychopathen in der Politik sich verhalten. Und dieses Buch, das wir heute diskutieren, ist eher im persönlichen Bereich, also nicht politisch. Mhm. Und was das in praktischen Begriffen bedeutet, wenn man mit solchen Personen umgeht. Und vielleicht einige Zuhörer werden auch solche Aspekte, die wir heute ansprechen, auch erkennen von ihrer persönlichen Erfahrung.
Mhm. Also es geht im Prinzip um Makro- und Mikroebene. Makroebene ist politische Pornologie und das, worüber wir heute sprechen, ist quasi Mikroebene.
Genau. Psychopathen im täglichen Leben. Ich kann vielleicht nochmal ganz kurz den Textauszug vorlesen von unserer Show, damit wir nochmal einen Überblick bekommen. Falls Sie in einer Beziehung sind, wo Sie nie Recht haben und emotionales Chaos die Norm ist, dann kann es sein, dass Sie mit einem Soziopathen Umgang haben. Das ist jemand, der kein Gewissen hat und dessen Persönlichkeit extreme antisoziale Tendenzen aufweist. Soziopathen nutzen jene, die viel Empathie bzw. Mitgefühl haben, für ihre eigenen Zwecke aus, aber nehmen dabei keine Rücksicht auf die Gefühle von anderen. Sie haben keine Reue für ihre Handlungen und ihnen ist es egal, falls sie andere verletzen oder mobben. Ihre Opfer werden ängstlich, traumatisiert und beginnen, sich selbst zu bezweifeln. Menschen, die ins Visier eines Soziopathen gerieten, reagieren oftmals mit selbstkritischen Aussagen wie etwa, wie dumm ich doch war, was habe ich mir nur dabei gedacht, oder ich hätte auch auf mein Bauchgefühl hören sollen. Aber sich mit einem Soziopathen einzulassen, ist wie eine Gehirnwäsche. Der oberflächliche Charme des Soziopathen wird üblicherweise dazu benutzt, um Menschen zu konditionieren. Beim ersten Kontakt testet der Soziopath oftmals die Empathie anderer Menschen aus. Also sollten Sie Fragen misstrauisch machen, die darauf abzielen, herauszufinden, ob Sie über viel Mitgefühl verfügen. Genau, das war nochmal dieser Einleitungstext, der nochmal guten Überblick gibt. Gut, ja, würde ich sagen, setzen wir fort mit unserer Reise durch The Empathy Trap. Wir haben es übersetzt mit Die Mitgefühlsfalle. Und wie gesagt, ist von Dr. Chain und Tim McGregor. Zwei englische Autoren. Gut, ja. Kommen wir einfach zu dem Thema alltägliche Soziopathen.
Genau, also die Autoren beginnen das zweite Kapitel direkt mit der Aussage, dass, also die sagen direkt, dass viele Soziopathen Chaos und Verwüsten anrichten auf eine verdeckte Weise. Und deshalb bleibt ihre Pathologie jahrelang unentdeckt. Und ein anderer Grund dafür, dass sie oft unentdeckt bleiben, liegt darin, dass viele ihre Verhaltensweisen auch für einige Menschen, normale Menschen, charakteristisch sind. Und das ist halt das Problem. Und die Autoren betonen, dass in unserer Gesellschaft, dass es viel mehr Soziopathen gibt, als wir wirklich uns vorstellen können. Und sie sind zu finden unter Männern, Frauen und sogar Kindern. Genau. Und weiter folgt eine Fallstudie, beziehungsweise mehrere Fallstudien, ich glaube drei. Und ich glaube, hier können wir eine Fallstudie aus dem Buch vorstellen. Also es geht um eine Fallstudie, soziopathischer Ehemann. und da lese ich es vor, die übersetzte Version. Also Susan, 47 Jahre, sie war eine Lehrerin, sie war eine friedliche und gutherzige Frau, die versucht hat, ihren Mann zu vermeiden, indem sie viel Zeit in einer Grundschule mit Kindern verbrachte. Ihr Mann, der hieß Peter, der war auch ein Lehrer, aber im Ruhestand und verbrachte immer mehr Zeit zu Hause. Jeden Tag, Susan, nachdem sie für ein Frühstück gekocht hat und ihr Mann ihr Outfit genehmigt hat, konnte sie auf die Arbeit gehen. Sie führten auch gemeinsames Konto, und doch ihr Mann war streng dagegen, dass sie ein eigenes Konto hatte. Und als sie von der Arbeit zurückkam, wollte ihr Mann überhaupt nichts darüber hören, wie ihr Tag verlaufen ist, wie es ihr geht und so weiter. Und er war auch oft launisch und sauer. Hier muss man anmerken, dass diese Kontrolle ist, dieses überkritisch sein ist sehr wichtig für Soziopathen. Peter selbst, ihr Ehemann, war nie physisch gewalttätig. Doch er schwächte Susans Selbstvertrauen mit einer ständigen Kritik. Kritik über Gewicht, Kleider, Aussehen und so weiter. Er versuchte fast alle Bereiche ihres Lebens zu kontrollieren. Zum Beispiel, welche Freunde sie hatte, und am liebsten wollte er, dass sie überhaupt mit keinen Freunden ausgehen. Genau, und er versuchte auch, sie von ihren Eltern und Verwandten zu trennen, indem er zum Beispiel sagte, dass ihre Eltern Persönlichkeitsstörungen hatten und dass ihre Schwester irgendwie doof waren. Hm. Und hier sieht man auch, dass Psychopathen oder Soziopathen, also das setzen wir gleich in dieser Radioshow, also wie sie ihre eigene innere Welt auf andere projizieren.
Und auch, dass sie ihre Opfer auch, und auch, dass sie ihre Opfer isolieren. Das ist eine ganz klassische Taktik.
Ja.
Sodass einfach die Betroffenen keine Unterstützung mehr haben.
Am Anfang sind sie das Gold, unwahrscheinlich nett, lieb. Und dann entwickeln sie sich halt wirklich zu einem Monster. Und das Problem ist halt einfach durch diese Isolation, dass halt dann diejenigen das gar nicht mitbekommen. Also natürlich bekommen sie es mit, psychologisch, aber die halt sagen, ach nee, ist doch nicht so schlimm, und rechtfertigen dann die Taten von Psychopathen und kommen halt dann umso schwerer raus dabei.
Und da fällt mir ein, auch ein Beispiel aus der Natur. Also wie zum Beispiel Raubtiere versuchen, andere Tiere zu jagen. Also ihre Taktik besteht darin, dass sie zuerst versuchen, das schwächste Tier zu finden, und dann versuchen sie, dieses Tier zu isolieren. Also
genau.
Vom Herd.
Von der Herde.
Von der Herde zu isolieren. Und schleichen sich zuerst an, und die Schleicherei dauert eine Weile.
Ja.
Aber man könnte auch sagen, oder kommen wir später noch dazu, halt gerade, es müssen nicht unbedingt die Schwächsten sein, sondern die herausforderndsten für die Psychopathen. Damit sie die halt kaputt machen können und sich an diesen Leid erfreuen, jemanden zu zerstören.
Ja, wie das genau funktioniert, werden wir später dann aufklären.
Ja, also ich setze fort mit dieser Fallstudie. Also niemand war gut genug für Peter, für ihren Ehemann, und sie lebten in einer kompletten sozialen Isolation. Und die Susan, die suchte vergeblich auch physische Intimität mit ihm, doch das machte ihn nur noch aggressiver. Und eines Tages hatte sie eine kurze Affäre mit Stefan, einem Sozialarbeiter. Und diese Affäre war ihr quasi ihr letzter Schrei um Hilfe. Susan konnte diese Beziehung nie so gut verbergen, und sehr bald kam sie ans Licht. Interessant ist, dass zuerst sagte ihr Mann gar nichts dazu, doch nach 3 Tagen hat er darüber ihren Kindern erzählt. Also er hat nicht direkt mit ihr gesprochen, sondern das war so eine Art passive Aggression. Er hat direkt mit Kindern angefangen.
Dass die Kinder gegen die Mutter aufgebracht werden. Ja. Ne? Guck mal, eure böse Mutter, was die gemacht hat.
Genau, er hat das alles in eine schockierende Geschichte verpackt und sagte ihnen, dass Susan die Kinder vernachlässigt hatte und dass sie sogar alkoholkrank war und grausam ihm gegenüber war. Und ja, Susan war am Boden zerstört, und in den letzten 25 Jahren drehte sich ihr ganzes Leben um die Bedürfnisse dieser Familie und insbesondere um Peter selbst. Und sie fürchtete natürlich, dass ihre Kinder sie nie wieder trauen würden. Und ja, so endete die Geschichte. Und direkt danach sagte Peter, dass er sie verlassen wird, und verkündigte seinen Anspruch auf das Haus und gemeinsames Vermögen. Und interessant ist, dass beim Vorbereiten auf den Umzug hat sie zufällig irgendwelche Papiere gefunden, die ihr klar gemacht haben, dass Peter auch mehrere Affären hatte und in Wirklichkeit ein Doppelleben führte. Und das ist übrigens auch ein typisches Merkmal von Psychopathen. Mhm. Und nachdem sie mit Peter Schluss gemacht hatte, war sie überrascht, wie viele Menschen ihr Unterstützung angeboten haben. Und ja, das Heilen von dieser Beziehung dauerte mehrere Jahre.
Das heißt, das, was mit diesen Opfern geschieht, ist halt wirklich posttraumatische Belastungsstörung, was sehr oft vorkommt. Und braucht natürlich professionelle Hilfe. Und da ist natürlich dann das Problem, das wird dann Jessica wahrscheinlich nochmal sagen, dass viele Psychologen halt auch überhaupt kein Wissen haben, wie sollen sie damit umgehen. Weil einfach das Wissen über Psychopathie fehlt heutzutage. Immer noch leider, auch im Deutschen. Ja,
ja, das wird alles runtergespielt. Mhm. Ich glaube, das hatten wir auch in einer früheren Sendung erwähnt, in irgendeinem Buch, ich glaube, im Buch von Robert Heer, es wird erwähnt, dass es ziemlich schwierig ist, besonders bei weiblichen Psychopathen eine richtige Diagnose zu stellen, weil sie halt so gut spielen und das Ganze vortäuschen, dass es fast unmöglich ist. Und die sind oft auch überhaupt nicht aggressiv oder ja, die handelt verdeckt.
Ja, so hintenrum.
Ja. Und weil das Stereotyp halt nun mal der männliche psychopathische
ja, Mensch viel. Ja, ein gewalttätiger männlicher Psychopath, das ist.
Ja.
Hannibal.
Und das ist eben nicht so, ne? Das ist ja ganz wichtig. Also, einfach, dass wir es nochmal betonen, dass. Es geht einfach im Generellen darum, dass Psychopathen sowohl männliche als auch weibliche sehr, sehr ausgefeilte, gute Masken der Normalität tragen. Und es ganz schwierig ist, also herauszufinden, wer ist es überhaupt. Und weil ja da auch Manöver mit dabei sind, dass andere, darauf kommen wir auch noch zu sprechen, dass andere als die Schuldigen erklärt werden. Mhm. Also dass der Psychopath wie in einer sozialen Situation die Fäden zieht.
Mhm. Er dreht den Spieß sozusagen genau. Um, ganz geschickt, weil er einfach keine Reue empfindet und hat die anderen beschuldigt, die eigentlich die Opfer sind. Was gerade, wenn es um Kinder lang geht und um das Sorgerecht, eine sehr fiese Eigenschaft ist.
Ja, und da muss man aufpassen, dass also die weiblichen Psychopathen, die sind in Wirklichkeit eigentlich viel gefährlicher, weil diese Psychopathie überhaupt nicht offensichtlich ist. Oder viel weniger als bei männlichen Psychopathen. Ja, das war eine Fallstudie. Es gab insgesamt 3 in diesem Buch, beziehungsweise in diesem Kapitel.
Ich glaube, eine, die ich noch ganz interessant fand, war gerade die mit dem Schüler, die da war. Da gab es auch einen Schüler, der hieß James. Er hat nie Lust, in die Schule zu gehen. War meistens übergelaut. Und dann gab es es war kein Gegenspieler, gab es halt einen anderen Mitschüler, der hieß Sam. Der war sozial beliebt, intelligent. Und der James konnte den überhaupt nicht leiden und hat ihn halt wirklich gebullied, unterdrückt und wirklich psychisch angegriffen sozusagen. Und das lief dann sogar so weit hinaus, dass der James dann es hinbekommen hat, dass eine Lehrerin entlassen wurde. Er hat ihr vorgeworfen, sie hat das und das gemacht und sie musste dann die Schule verlassen. Also merkt man halt, ein Kind kann schon so manipulativ sein, damit halt mehrere Leute wieder drunter leiden. Und natürlich für den Sam war das natürlich auch nicht angenehm, dass der so unterdrückt wurde von den James.
Ja, wir haben auch schon darüber gesprochen, dass psychopathische Kinder also ziemlich früh erkennen, dass sie anders sind und dass sie einen bestimmten magnetischen Einfluss auf andere haben können. Mhm. Und das nutzen sie natürlich aus und ja, das Ganze beginnt schon in der Schule oder sogar im Kindergarten.
Ja, also ein Buch kommt dann auch später vor, dass man weiß es nicht. Sven hat immer noch Studien und Forschung dazu, ob halt Psychopathie überhaupt heilbar ist oder behandelbar, besser gesagt. Und ein Buch zumindest die Autoren, man könnte vielleicht bis zur Jugend, könnte man noch ein bisschen was verändern, aber dann ist es zu spät. Und wenn da bis dahin nichts geschehen ist, dann hat man keine Chance, etwas zu verändern. Und das Problem ist natürlich bei Kindern, es hat in der Forschung immer noch eine Tabuzone, sind unschuldig und so weiter, aber es gibt halt trotzdem die Ausnahmen, die halt überhaupt nicht unschuldig sind. Und da müsste dahingehend viel mehr geforscht werden.
Das sind diese Art Kinder, die dann anfangen, irgendwelche Tiere zu quälen oder dann Spaß daran finden, dann mit ihren Mitkindern Spielchen zu treiben oder dererlei Dinge.
Mhm. Ja, oder ihre
haben dann natürlich den Vorteil, dass sie selber wenig bis gar keine Emotionen haben, die ihnen in den Weg kommen könnten oder irgendwelche Schamgefühle. Ja, okay, das ist jetzt halt verkehrt, Tiere zu quälen oder die Kinder zu hänseln und sowas. Und dadurch ist es sehr schwierig, ihnen beizukommen.
Ja, die sehen einfach alles als ein Objekt. Also andere Menschen, Tiere, Vermögen anderer Menschen, das gehört ihnen aus ihrer Sicht.
Und die sehen, glaube ich, ihre Wünsche als allmächtig sozusagen. Ne? Also das, was ich will, das muss ich bekommen und egal, wie ich es anstelle. Ich glaube, ein typisches Merkmal ist auch so die Manipulation der Eltern, dass man halt, dass die das wirklich, meine, zu einem gewissen Grad machen das natürlich alle Kinder und versuchen irgendwie mal zu testen und so, aber dass es halt wirklich ganz gezielt dann Leute gegeneinander aufgebracht werden oder immer Schreikrämpfe, wenn sie merken, das funktioniert und also so eine ganze Palette an Taktiken angewendet werden. Was natürlich sehr schwer ist für Eltern.
Ja, insbesondere Selbstmitleid.
Mir geht's so schlecht.
Ja, interessant ist auch, und da gehen wir schon zum nächsten Kapitel, also Profil eines Soziopathen. Also die Autoren schreiben ziemlich interessante Sachen, dass viele normale Kinder sind imstande, antisoziales Verhalten schnell und gut zu erkennen und offen darüber zu sprechen. Mhm. Und das ist vielleicht auch der Grund, dass es zu solchen Konfrontationen zwischen normalen Kindern und psychopathischen Kindern in der Schule kommt. Und doch mit der Zeit schwächt sich diese Fähigkeit, und weil wir alle als Kinder werden trainiert, konform mit gesellschaftlichen Normen und Regeln zu sein, und wir werden auch konditioniert, bei unrechten Dingen wegzuschauen. Das heißt, wir werden von früh an wir werden einfach trainiert, apathisch zu sein. Also wir werden später in dieser Show darüber kommen, dieses Thema besprechen, diese Triade, Soziopath, Apath und Empath. Und das ist ziemlich interessant, dass das ganze System uns schon seit Kindheit trainiert, apathisch zu sein. Also komplett gleichgültig.
Wir nutzen auch das Märchen des Kaisers Neue Kleider, haben damit das Kind dargestellt, dass das Kind die einzige Person war, die halt erkannte, dass der Kaiser eigentlich nackt ist, und alle anderen, oh ja, wunderschön, und obwohl er nackt wurde, weil die einfach noch größtenteils einfach aussprechen, was sie halt wirklich sehen und wie es halt ist.
Also in diesem Kontext ist das Kind dann der Empath und die Leute darum um den Kaiser herum, die dann behaupten, ja, ich sehe die Kleider, sind dann die Apathen.
Ja. Und interessant ist auch, ich glaube, diese apathischen Menschen, das sind genau diese autoritären Gefolgsleute, von denen wir schon gesprochen haben. Also die einfach wegschauen, die einfach denen alles gleichgültig ist, alles, was nicht direkt ihr Leben betrifft, die auf starke Persönlichkeit fixiert sind und einfach sie folgen.
Nachlaufen.
Ja.
Vielleicht mal.
Genau, und interessant ist auch, mir ist auch ein Zitat aus der Bibel eingefallen. Also, wenn einer geschlagen wird, dann soll er auch die andere Wange hinhalten. Mhm. Und darauf basiert quasi unsere ganze westliche Erziehung.
Ja.
Also im Prinzip. Heißt,
wenn du misshandelt wirst, dann reicht noch die andere Wange hin. Dass so dieses Bild eingepflanzt wird, du bist nur dann ein guter Mensch, wenn du das hinnimmst und hinnehmen kannst. Und das ist so, als wäre es von einem Psychopathen geschrieben worden, ne?
Ja, genau.
Davon hat ja nur er was. Oder sie.
Weil viele Regeln sind einfach selbstverständlich und dafür braucht man nicht extra noch Bücher, die halt vorschreiben. Das sollte man lassen oder unterlassen.
Ja, wenn wir schon beim Christentum sind, also ein Punkt, der ja auch in unserer Kultur sehr verankert ist, ist ja diese Vorstellung, dass alle Menschen von Grund auf gut sind. Ne? Und wenn jemand irgendwie was Böses macht, dann basiert es auf einem Trauma oder der hat vielleicht irgendwie was Schlechtes erlebt. Und wenn man
schlechte Kindheit.
Redet, oder schlechte Kindheit und so. Und das ist ja eigentlich genau das, wohinter sich dann die Soziopathen so gut verstecken können. Mhm. Weil jetzt aus dem Beispiel zum Beispiel mit Peter, glaube ich, ne? Mhm. Da ist es ja auch ganz klassisch, also dass dann Leute das auch nicht wahrnehmen können, weil man kommt sozusagen als normaler Mensch einfach nicht auf die Idee, dass jemand sowas machen kann, ne? Also dass jemand irgendwie fremd geht die ganze Zeit und dann halt so ein Drama vom Zaun bricht und andere Leute vor anderen Leuten dann die Frau anschwärzt und so. Also ne, es passt alles so hinten und vorne nicht zusammen, dass man sich das einfach nicht vorstellen kann, dass sowas passiert. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
Aber da muss man auch aufpassen, dass es gibt also im männlichen Sprachraum, es gibt schon einige Bücher über Psychopathie, aber es gibt auch viele irreführende Bücher. Also zum Beispiel die von Kevin Dadden oder Tom Sheridan. Ja. Also die versuchen irgendwie diese ganzen psychopathische Merkmale als etwas Gutes vorzutäuschen. Also
oder als
zum Beispiel, dass sie gute Soldaten sind oder gute Präsidenten.
Oder auch einfach nur sehr selbstbewusst, die haben keine Angst, sie sind nie nervös, ne? Also die schaffen richtig viel und dass die anderen Menschen dem doch nachstreben sollten.
Ja,
und so wird das in eine ganz andere Richtung gelenkt.
Also das heißt, dass diese ganzen führenden Positionen in der Politik, in der Wirtschaft quasi prädestiniert sind für solche Menschen. Also das wird quasi nahegelegt. Und da muss man schon aufpassen, was man liest.
Ja. Gerade ich glaube auch, das Buch von Kevin Dutton ist auch auf Deutsch erhältlich. Also
er hat mehrere geschrieben, glaube ich.
Aber eines davon war auch mal ein Bestseller gewesen, glaube ich, vom Spiegel oder einigen großen Buch. Handlung und ja, sollte man wirklich aufpassen.
Darüber haben wir, glaube ich, auch einen SOT Focus veröffentlicht. Genau, also, wer das lesen will, gibt vielleicht mal auf SOT, wie heißt er?
Button?
Kevin Button ein und dann findet er unseren Fokus darüber. Und wie er die Sache der Psychopathie eigentlich verdreht und sie genau andersrum darstellt, als sie in Wirklichkeit ist.
Nochmal kurz was zum Thema, was Luke angesprochen hat in Bezug auf die klassische Antwort, wenn man von so einem soziopathischen oder psychopathischen Verhalten spricht, wo dann gesagt wird, okay, schlechte Kindheit, Trauma und so weiter. Gab es da nicht Studien, die das auch schon gezeigt haben, dass das eben nicht so ist? Es gab da schon direkt Studien, oder? Weiß das jemand?
Ja, ich glaube, das haben wir in einer der letzten Sendungen erwähnt, dass schon bei Kleinkindern beziehungsweise bei Babys solche Charakterzüge festgestellt
werden. Ja, genau. Also, worauf ich hinaus wollte, ist, dass halt auch in diesen Case Studies, in diesen Fallstudien von Psychiatern, Psychologen oder einfach Forschern gezeigt wurde, dass das sogar eine gute Kindheit war. Ja, zum Beispiel sie hatten finanzielle Mittel. Die Eltern waren umsorgende Eltern, aber es hat auch nichts gebracht. Ja, also dass es praktisch wirklich auch in der Literatur schon mal drin ist, ne?
Ja. Ich glaube, in den meisten Büchern zu dem Thema steht auch sowas drin, ne, dass es einfach so verwirrend ist, weil eigentlich keine Korrelation so richtig besteht zwischen Kindheit und Umstände und dann eben eine Entwicklung von so einem Charakter. Also das ist halt eben, ne, reiche Familie, alles super toll, bis hin zu schlimmste Verhältnisse kann das halt immer auftreten. Also klar, das spielt natürlich auch noch irgendwie dann anderweitig eine Rolle und so, aber was jetzt so diese typischen psychopathischen Merkmale angeht, da kann man das einfach nicht sagen, so ja, die und die Faktoren und dann so, ne?
Ja. Aber ich glaube, es ist trotzdem... Michi?
Die eine Schule der Psychopathen, die das Phänomen als Psychopathie bezeichnen, die sagen, die Ursachen sind biologisch und genetische Faktoren. Und wenn wir das als wahr annehmen, dann kann eine gute Erziehung auch eine Person hervorbringen, die soziopathisch ist, eben weil biologische und genetische Faktoren im Spiel sind. Würde ich aber schon sagen, dass jemand, die eine schlechte Erziehung hat, aber keine genetischen Faktoren hat, auch so ein Soziopath werden kann, aber praktisch heilbar ist. Jemand, der biologische oder genetische Faktoren hat, von dem, da weiß man nicht, ob es heute Therapiemöglichkeiten gibt.
Mhm. Ja. Aber welche Merkmale zeichnen jetzt Psychopathen aus oder Soziopathen?
Also das ist hauptsächlich oberflächlicher Charme. Also Soziopathen sind von Natur aus sehr gesprächig und ihre Wörter klingen autoritär und fast magnetisch. Mhm. Und eine andere Besonderheit ihrer Sprechweise liegt darin, dass ihre Wörter sie quasi klug erscheinen lassen. Mhm. Oft benutzen sie konfuse Phrasen und vermischen unterschiedliche Metaphern, um die Zuhörer quasi in die Irre zu führen. Und zuerst machen sie ihm einen Eindruck, gut maniert zu sein. Und doch muss man wissen, dass das dient nur dazu, um ihre Opfer anzuziehen. Und für viele Menschen ist das komplett kontraintuitiv, dass solche charmante Menschen so gefährlich sein könnten. Und doch viele fallen darauf hinein, und weil sie durch diesen Charme komplett überwältigt werden. Und ja, eine andere Besonderheit, also das habe ich auch nicht davor gewusst, dass oft, wenn zum Beispiel jemand redet in der Anwesenheit eines Psychopathen oder Soziopathen, sie versuchen diese Lippenbewegungen irgendwie nachzuahmen oder Gesichtsausdrücke, als ob sie versuchen, irgendwie Gesichtsausdrücke von normalen Menschen zu üben oder zu lernen. Und das fand ich interessant.
Das hatte, glaube ich, Robert Herrmann in seinem Buch erwähnt, Menschenschinder oder jedenfalls ein Buch von Robert Herr, das auch nicht mehr gibt, dass die halt wirklich Menschen vom Spiegel üben, um halt Emotionen nachzuahmen von ganz normalen Menschen, die halt wirklich Emotionen besitzen.
Im Endeffekt, um besser manipulieren zu können.
Mhm. Um nicht aufzufallen. Ja. Genau, und Soziopathen erzeugen oft den Eindruck von Gemeinsamkeit und Nähe bei ihren Opfern. Sie sagen oft ihren Opfern, dass nur sie verstehen können und dass sie sogar mit ihnen seelenverwandt sind.
Ja. Ganz großer Begriff.
Mhm. Genau, das andere typische Merkmal ist dieses Stimulierungsbedürfnis. Ja. Mhm. Und also wir wissen schon, dass emotionales Repertoire von Psychopathen sehr eingeschränkt ist. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ihnen sehr schnell langweilig wird. Und diese emotionale Leere versuchen sie mit dem Suchen nach externer Stimulation zu füllen. Also sie beschäftigen sich oft mit irgendwelchen Gedankenmanipulationen, mit dem Zweck, ihre Opfer zu demoralisieren. Also zu diesen Psychospielchen gehören zum Beispiel Verleugnen der Meinung anderer Menschen, Ablenkung, Trivialisierung, Drohungen und Unterdrückung. Und dadurch werden ihre Opfer verunsichert und fangen sogar an ihre eigenen Wahrnehmungen zu zweifeln und sogar ihre eigene mentale Gesundheit in Frage zu stellen. Also so weit kann es gehen.
Ja. Kommen wir dann aber später nochmal zu den Strategien zu sprechen.
Wie man das umgehen kann. Genau. Ein anderes Merkmal ist Konkurrenzdenken. Und Soziopathen entwickeln oft Strategien, die ihnen erlauben, soziale Konventionen und Regeln komplett zu ignorieren. Ja, und so gehen sie halt durchs Leben. Und das letzte Merkmal, das wichtigste Merkmal ist parasitische Lebensweise. Also das wird oft assoziiert mit passiver Aggression. Und Menschen, die sich so verhalten, die gehen mit anderen Menschen oder mit anderen Situationen nicht direkt um. Also sie versuchen zu lästern hinter den Rücken der anderen und sie finden immer subtile Wege mitzuteilen, dass etwas sie stört. Und nach außen bleiben sie aber höflich und wohlgesinnt. Also das kann man auch sehen an dieser Fallstudie mit Susan und Peter. Also nachdem sie mitgeteilt hat, beziehungsweise nachdem er erfahren hat, dass sie eine kurze Affäre hatte, hat er mit ihr überhaupt nicht gesprochen, also die ersten 3 Tage, sondern direkt ihre Kinder, also gemeinsame Kinder ins Spiel gebracht. Ja. Genau, und die Autoren unterscheiden auch mehrere Typen von passiver Aggressivität oder Aggression. Das ist zum Beispiel Viktimisierung, Selbstmitleid, und anderen Schuld zu weisen, anstatt Verantwortung für eigene Taten zu übernehmen. Und kurzfristige Verhaltensänderung als subtiler Ausdruck ihres Ärgers. Genau, ein anderes Merkmal ist manipulatives Verhalten. Und solche Manipulatoren kontrollieren ihre Opfer oft durch sogenannte positive Bestärkung, das heißt durch Lob, oberflächlichen Charme, Sympathie und übermäßige Entschuldigungen, Geschenke, Aufmerksamkeit. Oder zum Beispiel, es gibt auch eine andere Variante, sogenannte negative Bestärkung. Zum Beispiel das Entfernen einer Person aus einer negativen Situation als Belohnung. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, du brauchst alle diese Rechnungen nicht zu bezahlen, wenn du bloß mit mir zusammenziehst. Ja. Genau, das ist auch eine Taktik. Genau, wie ich schon erwähnt habe, versuchen soziopathische Manipulatoren, also sie können das Ganze so weit bringen, dass ihre Opfer anfangen, an ihrer eigenen mentalen Gesundheit zu zweifeln, und die sind wirklich, wirklich Experten darin, die ganzen Fakten auf den Kopf zu stellen, zu rationalisieren, zu rechtfertigen oder wegzuerklären. Ja, und bei ihren Opfern kann es so weit kommen, dass deren eigenes Gefühl der Realität komplett verzerrt wird.
Hm. Genau, das ist halt wirklich wie so, wie Pavlovs Konditionierung, dass die Leute dann, wenn es klingelt, dann halt freuen sie sich so ungefähr, oder denen geht es halt schlecht. Und dass die halt dann einfach den Psychopathen nicht mehr so richtig wahrnehmen können und überhaupt nicht mehr wissen, wo links und rechts ist. Also wirklich eine
psychologische Störung. Aber all das ist eine kühle Berechnung, weil der Soziopath, der möchte einen Eindruck machen auf einen Empathen, um diesen kontrollieren zu können. Also wenn wir uns erinnern, dass Soziopathen sich nicht in die Schuhe von anderen Personen hineinversetzen können, weil ihnen diese Schaltkreise im Gehirn fehlen. Also die Forscher sprechen da von den sogenannten Spiegelneuronen und von der Amygdala und so weiter. Kann diese Person sich nicht in eine normale Person hineinversetzen, und damit sind alle Türen geöffnet, möglichst viele Leute auszunutzen als ein Werkzeug für sich selbst. Also wenn ich nicht mitfühlend bin, dann werde ich andere Leute einfach mal herausfinden, wie diese ticken, und sie dann so zu manipulieren, dass ich mehr Macht erhalte im Prinzip. Also so denken die.
Ja. Genau. Also ihre eigenen Emotionen gegen sie selbst auszuspielen.
Die haben einfach ein Ziel vor Augen, sei es jetzt Geld oder irgendein Job, und da ist ihnen jeder egal, und die möchten einfach das Ziel erreichen. Da gehen sie halt wirklich über Leichen, manchmal sogar, beseitigen die. Ja, damit sie einfach an ihr Ziel kommen, oder Geld, was auch immer die benötigen, ohne Skrupel im wahrsten Sinne des Wortes.
Oder auch einfach nur, um Kontrolle über einen Menschen zu haben oder mehrere und sich an dem Leid zu erfreuen.
Ja. Aber die Kontrolle, die schließt mit ein, dass man selbst nicht herausgefunden wird. Mhm. Also wenn die Leute, die ich ausnutzen möchte, manipulieren möchte, herausfinden, wie ich in Wirklichkeit ticke, dann wäre das Ziel vereitelt. Mhm. Und deswegen ist ein wichtiges Ziel von Soziopathen, das zu vermeiden. Und deswegen haben sie auch diese doppelten Gesichter. Also ein Schulkind mobbt vielleicht ein anderes Schulkind, und aber vor den Lehrern ist es die freundlichste, nette Person. Mhm. Und diese doppelten Gesichter, ja, und auch diese, wo sich die anderen Leute dann selbst bezweifeln, ist auch ein Werkzeug, damit, wenn sie sich selbst bezweifeln, dann sind sie komplett außer Kraft gesetzt. Mhm. Ja, und es wird auch Angst, also es wird auch erwähnt, dass Leute, die sich dieses Phänomen nicht kennen, ständig Angstgefühle haben. Mhm. Und damit ist man eigentlich außer Gefecht gesetzt.
Mhm. Ja, die Maske, ja, der ist doch immer freundlich, der lächelt doch immer, der begrüßt mich doch immer. Und dann,
der kann ja gar nicht böse sein, der ist ja immer so nett zu mir. Ja. Mhm. Allein die Tatsache, dass Psychologen und Psychotherapeuten dieses Phänomen nicht gut kennen, spricht schon Bände.
Ja. Yeah.
Ja. Gut, dann gibt es ja eigentlich noch irgendwelche Strategien, wie der jemanden einwebt, oder irgendwelche Phasen?
Also da kann man schon jetzt sagen, dass der erste Schritt, um quasi gegen, um sie gegen einen Psychopathen zu schützen, ist dieses Gewahrsein, also dieses Wissen, dass es solche Menschen gibt.
Das Wissen über die Psychopathie.
Ja.
Ja, das erwähnt ja auch Lobachevsky in Politische Pornologie. Er sagt, das erste Kriterium der Pornogenese, also die Entstehung des Bösen, ist, dass man sich nicht gewahr ist oder es nicht weiß, dass es so ein Phänomen gibt, so ein psychologisches Phänomen gibt. Also auch da sind sich die Autoren, die drüber schreiben, einig. Ja, ich glaube, die drei Phasen, die du angesprochen hast, die sind, die erste Phase ist, dass ein Soziopath Bedürfnisse hat, Geld oder Macht oder sonstige Einflüsse. Und wenn er mit einem Empathen konfrontiert ist, möchte er mal herausfinden, wie nützlich dieser Empath ist für die eigenen Zwecke. Ja. Das ist der erste Schritt. Ist er überhaupt nützlich für mich? Wenn das ja ist, ja, das ist nützlich für mich, dann denkt der Soziopath darüber nach, über die Schwachstellen des Empathen. Also die Datensammlungsphase sozusagen, also wie er beobachtet und was sind seine Schwachpunkte und so weiter. Und der dritte Schritt ist, nachdem diese Schwachpunkte herausgefunden sind, mit diesen Schwachpunkten zu arbeiten. Also, und nachdem er kein Mitgefühl hat, ist das ganz leicht für ihn. Also es werden dann diese Schwachpunkte ausgenutzt und die Person fühlt sich schlechter und schlechter und schlechter. Und damit ist das Ziel erfüllt. Also idealerweise bekommt der Soziopath dann genau das, was er kalkuliert hat.
Ja, ich wollte vielleicht nochmal zu dieser Phase des Angriffs noch sagen, also das kommt dann auch später nochmal in dem Buch, aber was natürlich auch passieren kann, ist, dass man erstmal von einem Soziopathen also positiv eingelullt wird, ne? Das muss nicht sofort ein Angriff sein, das kommt dann oft dann später im Verlauf der Beziehung oder des Verhältnisses mit dem Soziopathen, aber ich glaube, das ist schon mal was, wo man versuchen kann, sehr genau hinzusehen, weil diese Menschen auch natürlich eine gewisse Faszination haben. Also die sind da sehr erfolgreich, scheinbar, wo normale Menschen auch irgendwie Probleme mit haben in irgendwelchen sozialen Situationen und so, sind die da immer on top und alles ist super. Und das hat ja eine sehr große Faszination und man empfindet viele von diesen Menschen vielleicht auch als erfolgreich oder als höher stehend. Und viele sind ja auch sehr erfolgreich. Und wenn dann so jemand zu einem kommt und einem ein Kompliment macht oder so, oder einem Aufmerksamkeit schenkt, dann fühlt man sich natürlich sehr geschmeichelt. Und das ist oft, glaube ich, so eine Phase, in der so eine Taktik verwendet wird, die dann natürlich irgendwann umschlägt. Aber das ist genau, wie du gesagt hast, Maike, mit diesen Schwachpunkten, auch wenn die nehmen halt irgendwie wahr, da hat jemand vielleicht hier eine Unsicherheit in dem Bereich, dann machen sie vielleicht ein Kompliment genau deswegen, genau dazu und schon ist man irgendwie in der Tasche, ne? Also das
genau. Oder das Gegenteil, also ein Empath, jemand, der Mitgefühl hat, könnte beschuldigt werden vom Soziopathen, du bist da viel zu du hast da viel zu viel Gefühle, du bist zu empfindlich, genau. Zum Beispiel. Und da, dass der Empath weiß, dass das wahr ist, aber er kann nichts dagegen machen. Und wenn dann noch Mobbing oder Bullying dazu kommt, dann ist die Angst so groß, dass man nichts mehr dagegen machen kann. Also es ist entweder überschwängliches Lob oder ein genaues Ansprechen der Schwachpunkte, was ja viele Leute auch schwer ertragen können, wenn es die Wahrheit ist. Und da zeigt sich auch, was ich vorher schon gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich da ausgefallen bin aus dem Programm, dass die Psychopathen oder Soziopathen ein besonderes psychologisches Wissen haben von den anderen Leuten und die genau diese psychologischen Eigenschaften herauspicken können und die dann als Wahrheit an den Tag legen, was sehr schmerzhaft sein kann natürlich.
Ja, genau.
Genau, also die werden halt dann ausgenutzt. Zuerst mal wird geschaut, okay, wie ist dieser Typ überhaupt drauf oder die Frau, wird genau analysiert, dann wird sie manipuliert, um das Ziel zu erreichen. Und die letzte Phase ist natürlich dann, wo die Person, wenn sie nichts mehr bringt, kein Geld mehr hat oder einfach keine Herausforderung mehr ist, wird sie abgeschoben.
Fallen gelassen.
Fallen gelassen, im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
Genau, das beschreiben die Autoren dann auch später im Buch unter den drei Phasen, die abwertende Phase, die aussondernde Phase und die Idealisierungsphase, also die Phase, in der dem der Psychopath Komplimente macht und versucht, die empathische Person auszuchecken, wo sind die Schwachpunkte, und dann die abwertende Phase, wo der Psychopath beginnt, mit diesen Daten, die er gesammelt hat in der Idealisierungsphase, den Empathen Schritt für Schritt durch Kälte und durch bestimmte Taktiken, die er herausgefunden hat, in der ersten Phase zu manipulieren. Und die dritte Phase ist dann die aussondernde oder die ausmusternde Phase, wo der Psychopath dann die empathische Person, die er als Ziel ausgewählt hat, sozusagen beseitigt oder sie ausschält. Ja.
Abschließt. Gut, ich glaube, eine Eigenschaft ist halt noch ganz typisch für Psychopathen, ist das Lügen, das pathologische Lügen. Ja. Er kann halt lügen, ohne dass er sich einen Gewissensbiss machen muss, weil er einfach kein Gewissen hat.
Und wenn eine Lüge aufgedeckt wird, dann lügt er einfach weiter.
Findet er eine neue Lüge, damit die Lüge gedeckt wird.
Ja, interessant ist auch, dass sie unterschiedliche Versionen von Lügen erzählen. Also je nachdem, mit wem sie sprechen, der Moment. Also sie lügen oft über ihren eigenen Lebenslauf und sie vermischen oft Wahrheit, also wahre Fakten mit eigenen Lügen und erzählen jedem Menschen unterschiedliche Versionen davon.
Deswegen sind die auch so erpocht darauf, dass empathische Leute nicht untereinander mit darüber reden, was sie erfahren haben von dem
Soziopathen. Ja, diese Isolation, soziale Isolation.
Ja. Ja, es kann auch sein, dass der Soziopath die Empathen untereinander entfremdet oder sie gegenseitig schlecht macht, sodass sie eben weniger miteinander reden, dass die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass eben diese verschiedenen Geschichten oder Versionen ans Tageslicht kommen. Mhm. Und deswegen wäre es so wichtig, dass Leute auch wirklich untereinander reden, und das ist eher eine Therapieform, die wir dann später noch ansprechen werden. Also die Kommunikation mit möglichst vielen Menschen ist sehr wichtig.
Mhm. Halt auch Fakten abzugleichen, was haben denn andere Leute gesehen, und dadurch kann man halt am ehesten auch Psychopathen erkennen oder diejenigen, die halt gestört sind mit einem Netzwerk von Menschen. Genau, gut. Haben wir noch etwas zu diesem Kapitel? Also wir haben Lügen, oberflächlicher Charme. Gibt es noch eine Eigenschaft, die ganz wichtig wäre für einen Psychopathen, die für einen Psychopathen sprechen?
Ja, vielleicht kann man nochmal grundsätzlich zusammenfassen, dass diese ganzen Charakterzüge des Psychopathen von einem von einer fehlenden Empathie stammen, die im Fall des Psychopathen halt wahrscheinlich genetisch bedingt ist und im Fall des Soziopathen durch seine Umgebung, die er vielleicht in der Kindheit erfahren hat. Also diese Leute erfahren einfach nicht, die können einfach die Gefühle nicht fühlen, die ein normaler, empathischer Mensch fühlt. Deshalb agieren sie, wie sie agieren, und versuchen durch Manipulation ihre Ziele zu erreichen.
Ja. Gibt es ja eigentlich Geschlechtsunterschiede? Also Serge hat ganz am Anfang was gesagt, da gibt es schon Unterschiede, aber zu Frauen, psychopathischen Frauen?
Also die Autoren meinen, dass es gibt auch weibliche Psychopathen und Soziopathen, und das Problem ist, dass es viel schwieriger zu erkennen ist, weil diese Psychopathie oder Aggressivität, dass sie quasi verdeckt bleibt. Also die ist halt nicht so offensichtlich wie bei männlichen Psychopathen.
Ja.
Und das macht sie natürlich viel gefährlicher.
Mhm. Also okay. Nochmal vielleicht die Prozentsätze. Es ist ganz wichtig, dass man sich wieder vor Augen führt. Martha Stout, Psychologin, sagt, 4% der Bevölkerung sind soziopathisch. Paul Babiak und Robert Hare sagen, ca. 1% ist psychopathisch, wobei 10% in einen Graubereich fallen. Ein australischer Psychologe, John Clark, schreibt in seinem Buch Working with Monsters, ca. 0,5% der Frauen und 2% der Männer sind psychopathisch oder soziopathisch. Das würde in den USA alleine 3,13 Millionen Soziopathen ergeben.
Mhm. 70 Millionen weltweit? Oder 30?
70 Millionen.
Das ist eine ganze Menge.
Mhm. Wenn wir jetzt von dem niedrigen Wert ausgehen.
Ja.
Mhm. Und ich glaube, diese Zahl wächst auch täglich.
Genau, weil die haben halt bei Psychopathen sehr oft dadurch, dass sie nicht nur eine Beziehung haben, sondern mehrere parallel führen, haben sie natürlich auch das Ziel, sich fortzupflanzen, Kinder zu erzeugen, aber sich dann nicht drum zu kümmern, und dadurch verbreiten sich natürlich die Psychopathen.
Mhm. Und das Ganze wird auch durch unser krankes gesellschaftliches System befördert.
Also ja, das wahrscheinlich von Psychopathen kreiert wurde.
Ja. Mhm.
Das Interessante ist noch, in Begriffen von Prozentsätzen sagen die Autoren, dass ca. 40% als Empathen angesehen werden können, also Leute, die Mitgefühl haben. Und dann ist die Frage, wenn Psychopathen oder Soziopathen nur so wenig sind, also zwischen 1% und 6%, wie können die sozusagen die anderen 40% beeinflussen? Und die Antwort liegt daran, dass die anderen 60% apathisch sind, also die sich sehr leicht an einer Person ausrichten, die das Sagen hat sozusagen. Nachdem die Soziopathen sehr gerne das Sagen haben, können sie sehr leicht den Großteil der Bevölkerung, also 60%, auf ihre Seite bringen, und das stellt ein Problem für jene dar, die wahrlich fühlen können.
Okay, würde ich auch sagen, kommen wir zu dem nächsten Thema, Interaktion mit Soziopathen und wie denn überhaupt ja dieses, ich sag jetzt, man muss da ausschaut, wenn es da alles gibt.
Ja genau, Luke, wenn du dann auch was zum Thema sagen willst, dann steigst du vielleicht einfach direkt ein, weil du das Kapitel auch durchgelesen hast. Dann fange ich mal an. Also die Interaktion des Soziopathen besteht eigentlich aus drei Phasen beziehungsweise drei Menschengruppen, die miteinander interagieren, damit der Soziopath überhaupt die Möglichkeit hat, einen Empathen niederzumachen. In diesem Kapitel analysieren wir die sozialen Interaktionen von Soziopathen. Im Speziellen werden wir uns später der Soziopath-Empath-Apath-Triade in kurz SEAT beschäftigen. Der unermüdliche Missbrauch von anderen Menschen ist eine Aktivität des Soziopathen, der besonders heraussticht in seinen Aktivitäten. Um ihr Spiel bzw. ihre Beute zu gewinnen, beteiligen und brauchen sie häufig die Mithilfe von Mitläufern, also von Apathen. Was bedeutet, dass ihre Spiele häufig nicht nur das ausgewählte Ziel umfassen, sondern eine dritte Partei, den wir Apath nennen. Warum diese Taktik von Soziopathen angewendet wird, erklären wir im weiteren Verlauf. Zunächst aber eine kurze Zusammenfassung der Eigenschaften von Apathen, Empathen und des Soziopathen und der soziopathischen Transaktion. Der Apath. Im Kontext der soziopathischen Interaktion nennen wir diejenigen, die im grausamen Sport des Soziopathen meistens unterbewusst mit ihm konspirieren bzw. zusammenspielen, apathisch oder kurz Apathen. Also Apath kommt von dem Wort Apathie und bedeutet so viel wie Teilnahmslosigkeit, Gleichgültigkeit oder Stumpfsinnigkeit. Ein Apath ist eine Sorte von Mensch, die am wahrscheinlichsten die Befehle von Soziopathen durchführt. Apathisch zu sein bedeutet, in dieser Situation wenig Sorge und Gleichgültigkeit gegenüber dem Opfer, in diesem Fall dem Empathen, zu empfinden. Genau. In Kapitel 3 betonen wir die Wichtigkeit des Problems, das Problem so zu sehen, wie es wirklich ist, mit Hilfe des Märchens des Kaisers neue Kleider. Dieses Märchen stellt die kollektive Leugnung und die Doppelstandards dar, die oft ein Teil des sozialen Lebens sind. Der Apath ist in diesem Kontext eine Person, die willentlich ignorant bzw. blind ist. Das heißt, eine Person, die nicht die tatsächliche Nacktheit des Kaisers sieht oder anerkennen will. Ein Apath ist ein integraler Teil des Arsenals des Soziopathen. Also ohne den Apath kann der Soziopath nur wenig Schaden anrichten bei Empathen. Und trägt durch seine Blindheit zu dem soziopathischen Missbrauch bei. Soziopathen haben ein unheimliches Talent zu erkennen, welche Menschen ihnen dabei helfen können, die Person zu zerstören, die sie als Ziel ausgewählt haben. Es ist nicht unbedingt leicht, einen Apathen von außen zu erkennen. In anderen Situationen kann ein Apath viel Empathie und Sorge zeigen, nur eben nicht in so einer Situation.
damit dieses Spiel des Soziopathen funktionieren kann, muss der Apath in irgendeiner Beziehung zu dem Empathen stehen. Beziehungen zu den Empathen stehen zu Komplizen des Soziopathen. Deshalb können enge Freunde, Verwandte, Eltern, Kindern und andere Personen, die ähnlich oder in ähnlichen Beziehungen zu dem Empathen stehen, zum Komplizen des Soziopathen werden und instrumental die Zerstörung der Zielpersonen verursachen. Also, ja. Um das kurz zusammenzufassen, der Apath ist ein integraler Teil des Soziopathen, um sein Ziel zu erreichen, den Empathen zu zerstören oder zu manipulieren. Und der Empath zeichnet sich dadurch aus, nicht immer, aber oft ist die Zielperson des Soziopathen ein Empath. Um zu verstehen, warum dies der Fall ist und was passiert, wenn dies geschieht, müssen wir zuerst verstehen, was ein Empath ist. Die meisten Menschen haben die Fähigkeit, Mitgefühl mit und für andere zu empfinden. Jedoch haben einige Menschen mehr von dieser Fähigkeit. Empathie ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, die uns zu dem machen, was wir sind. Menschen oder genauer ausgedrückt menschlich. Empathie ist eine geteilte Emotion. Empathie zu empfühlen und zu zeigen bedeutet die Fähigkeit zu besitzen, sich emotional in die Lage einer anderen Person versetzen zu können und wie diese andere Person dieses Gefühl erlebt. Ein Empath ist in dem Kontext, in dem wir diesen Begriff hier verwenden, keine Person mit fast schon magischen Kräften. Keine Person mit magischen Kräften. Empathen sind gewöhnliche Menschen, die höchst wahrnehmungsreich und einfühlsam sind und zu den 40% der Bevölkerung zählen, die fühlen können, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Im Kontext des Märchens des Kaisers Neue Kleidung ist der Empath der Junge, der das Unaussprechliche sieht und ausspricht, dass der Kaiser in Wirklichkeit keinerlei Kleidung trägt. Empathen nutzen ihre starke Fähigkeit, sich andere Menschen emotional hineinversetzen zu können, um ihre eigene Sicherheit und Wohlergehen zu sichern und das andere Menschen ebenfalls. Probleme für Empathen entstehen jedoch immer dann, wenn Empathen in der Nähe sind. Apathen in der Nähe sind. Entschuldigung. Empathen können gequält in die Knie gezwungen werden und dazu gezwungen werden, die Position des Einzelkämpfers zu ertragen durch die Tatenlosigkeit und Trägheit von Menschen um sie herum, die eher eine apathische Natur besitzen. So, und jetzt kommt der Soziopath ins Spiel und wie er diese Situation zwischen dem Apathen und dem Empathen ausnutzt. Empathen werden oft von den Soziopathen als Ziel ausgewählt, weil sie die größte Gefahr für den Soziopathen darstellen. Der Empath ist üblicherweise die erste Person, die erkennt, dass etwas nicht stimmt und dann diese Erkenntnis offen zum Ausdruck bringt. Als Konsequenz ist der Empath sowohl der Feind Nummer 1 für den Soziopathen als auch eine Quelle der Anziehung für den Soziopathen. Die Aktionen und Erwiderungen des Empathen versorgen einen gelangweilten und lustlosen Soziopathen mit hervorragender Unterhaltung und Belustigung. Im Kontext, den wir hier besprechen, finden sich Empathen oftmals nicht nur im Kampf gegen den Soziopathen, sondern auch einer Herde von Apathen gegenüber. Apathen befinden sich im Teil der Bevölkerung, den 60% der Gehorsam einem Führer folgt. Auf der Basis dieser Eigenschaften werden Apathen oft von Soziopathen als Hauptakteure in ihren Intrigen ausgenutzt. Aber diese Hauptschwäche der Apathen hat einen Preis in Form der soziopathischen Transaktion. Der Apath geht einen ausgesprochenen Pakt mit dem Soziopathen an und nimmt dadurch passiv oder auf eine andere Weise, oft aus Angst vor dem Soziopathen selbst, an dem grausamen Sport des Soziopathen teil. Ja. Das sind jetzt die drei Menschentypen, die dazu führen, dass der Soziopath überhaupt so erfolgreich sein kann.
Ja, also die geben ja auch ein Beispiel in dem Buch, ne, für diese Interaktion. Vielleicht kann ich das auch mal kurz erzählen, dass man sich vielleicht was darunter vorstellen kann. Ja, also das Beispiel geht um Steve und Robin, und das sind zwei Kollegen, die
Mikrobiologie.
Genau, beide im Bereich der Mikrobiologie forschen, Microbiologists. Und die haben einen Chef, der also sehr arrogant ist und aber gleichzeitig beliebt bei den Vorgesetzten, weil er eben sehr viele Geld oder Drittmittel generiert. Und ja, und diese beiden Kollegen arbeiten also an einer Studie und geben sie dann eben ihrem Chef, diesem arroganten Ben heißt er. Und ja, dann stellt sich aber raus, dass er eben diese Studie manipuliert, weil ihm sind die Ergebnisse nicht toll genug und er will da irgendwie noch mehr Erfolg mit haben. Mhm. Jetzt ist es so, dass dann der eine von den beiden Kollegen, ich glaube Steve, das merkt. Er sieht es halt und schreibt dann seinem Chef eben eine E-Mail nach dem Motto, ja, was ist denn da los? Das stimmt doch nicht. Und das ist eben der Empath in dieser Geschichte, ne? Und der Chef, der Ben, ist der Soziopath, wenn man in dieser Triade denkt. Und genau, dann reagiert er erstmal nicht. Er versucht ihn dann auch anzurufen, um ihm das mitzuteilen. Er reagiert immer noch nicht und dann geht er eben mal in die Cafeteria, um sich zu treffen, und sieht dann halt, dass eben der Chef, also der Ben, zusammen mit seinem Kollegen, dem Robin, da am Tisch sitzt. Und dann ist es im Prinzip schon zu spät, weil der Ben, also der Chef, den Robin, den Kollegen, schon voll auf seine Seite gebracht hat und ihm halt auch gelobt hat, wie toll er doch ist, und dass der Steve, also der Empath, dass der immer so viel Fehler macht, aber ihm passiert es ja nicht und er könnte auch auf eine Beförderung hoffen und so weiter. Und also ihn richtig eingelullt und auf seine Seite gebracht. Und ja, dann kommt er dazu und dann erntet er eben auch nur ein müdes Lächeln von seinem Kollegen, der eigentlich auch wissen müsste, dass das alles nicht stimmt und der eigentlich auf seiner Seite sein müsste. Aber nein, er wurde schon voll in die Spielchen reingezogen. Und das Ganze endet dann damit, dass eben der Steve den Job verliert, weil der Ben, also der Chef, auch alle möglichen anderen Kollegen dann im Laufe der Zeit gegen ihn aufhetzt, weil er ihn offensichtlich als Gefahr sieht. Und ja, dann fliegt er raus und der Chef hat Erfolg. Also das ist vielleicht das ist ein ganz gutes Beispiel für diese Dynamik.
Mhm. Und mit gefälschten Ergebnissen, um die zu beschönigen, damit er weiter Geld bekommt. Das, glaube ich, es ging um Impfmittel, will ich meinen, und was Medizinisches war das. Kommt er halt dann weiter, obwohl das überhaupt gar nicht, die Ergebnisse überhaupt gar nicht stimmen. Und das ist schon unglaublich. Und die Person, die wissenschaftlich korrekt gearbeitet hat, ehrlich gearbeitet hat und die Ergebnisse kontrolliert hat und gemerkt hat, die stimmen nicht, die wird dann rausgehauen und die Karriere wird eigentlich dadurch zerstört, dass gerade im wissenschaftlichen Bereich, ja, man dann nicht mehr reinkommt, wenn man keine Kontakte mehr hat, leider.
Und der Psychopath in dem Fall nutzt dann die Apathie, das Abhaken aus und lullt ihn ein und verändert sozusagen seine Realität, und damit er am Schluss glaubt, dass der Empath wirklich das Problem ist und nicht der Soziopath selbst, der die Studie gefälscht hat. Ja.
Und das ist wirklich nur ein kleines Beispiel. Ich denke mal, da finden wir tagtäglich ähnliche Beispiele, gerade im Arbeitsleben, dass es solche Leute eben gibt.
Ja, ich finde diese Gruppendynamik ziemlich interessant, also vor allem auf Makroebene. Also wenn wir Psychopathen an der Macht, normale Menschen und autoritäre Gefolgsleute betrachten, dann ist es im Prinzip dieselbe Dynamik.
Ja.
Und dieses System versucht, aus normalen Menschen, aus Sympathen immer mehr Apathen zu machen, die einfach gleichgültig sind.
Ja.
Gleichgültig und ignorant.
die Abharten könnten sich für beide Richtungen entscheiden.
Ja, ja, auf jeden
Fall. Beim Soziopathen mitzuarbeiten oder beim Empathen, aber bei Abharten handelt es sich meistens um Leute, die wenig Unterscheidungsgabe haben oder auch wenig Einsicht. Mhm. Und manchmal reicht schon ein kleines Zerwürfnis aus zwischen dem Abharten und dem Empathen. Mhm. Das reicht schon, um den Abharten eher beim Soziopathen mithelfen lässt. Und Abharten sind auch generell ängstliche Leute und die sich vor Herausforderungen ein bisschen drücken oder denken, sie könnten mit größeren Dingen nicht umgehen. Und deswegen gehen sie einfach mit dem Flow sozusagen. Also sie gehen in den einfachsten Weg.
Hm. Weg des geringsten Widerstandes.
Ja, genau.
Es ist dann eher Soziopathen zu folgen, als dem Empathen zu helfen, wo sie sich dann unter Umständen gegen den Strom stellen müssten.
Ja. Es fordert mehr Energie und mehr Schmerz. Deswegen vermeiden die meisten Abharten.
Mut, vor allen Dingen Mut, sich gegen jemanden zu stellen.
Ja.
Hm. Macht Sinn. Okay, also hätten wir diese drei Personen. Ich habe auch nochmal eine Grafik gepostet, wo man das halt nochmal sieht. Da hat Soziopath, dieses Dreieck, Abhart, Empath und das halt die soziopathische Transaktion dann in der Mitte. Zu sehen ist einfach dieses Dreierspiel. Genau. Haben wir noch etwas speziell zu diesem Thema zur soziopathischen Transaktion? Habt ihr da noch was? Ansonsten würde ich sagen, eher mal auf die Strategien einzugehen, wie er denn überhaupt die Empathen ausnutzt oder besser gesagt kaputt macht, würde ich mal sagen. Mit diesem
da kann ich vielleicht einen Ausschnitt vorlesen über die Soziopath-, Empath- und Apath-Triade aus dem Buch. Mhm. Damit eine soziopathische Transaktion effektiv sein kann, braucht es oftmals mindestens drei Akteure. Einen Soziopath, einen Empath und einen Apath. Wir nennen diese Soziopath-Empath-Ampath-Triade oder kurz SEAT. Der übliche Aufbau dieser Triade sieht so aus. Der Empath wird durch sein Gewissen dazu gezwungen, etwas anzusprechen, wenn er etwas sieht, was der Soziopath im Geheimen sagt oder macht. Der Empath stellt den Soziopathen daraufhin darüber zur Rede und beugt sich somit gegen seine Machenschaften und auf, woraufhin der Soziopath den Empath augenblicklich von dieser Fährte weglockt, indem er die Schuld auf den Empathen schiebt. Der Empath wird an diesem Punkt dann besonders zu einem Objekt des Missbrauchs. Dadurch, dass der Apath die erlogenen Behauptungen und Sichtweiten des Soziopathen glaubt und unterstützt und somit anfängt, mit dem Soziopathen zu kollaborieren. Meistens endet diese Situation schlecht für den Empathen und manchmal auch für den Apathen, wenn sein Gewissen zurückkehrt und ihn verfolgt oder wenn er selbst zum Opfer des Missbrauchs wird. Frustrierenderweise kommt der Soziopath aus dieser Situation jedoch meistens unverschont davon. Soziopathen variieren diese Triade-Taktik nur selten, weil es ihnen so gut wie immer Erfolg verschafft. Tatsächlich wird diese soziopathische Interaktion von Soziopathen in fast jeder Art der zwischenmenschlichen Austausches, den wir kennen, angewendet. Der Erfolg der soziopathischen Transaktion stützt sich sehr stark auf die Apathie der Menschen, die der Situation oder dem Ereignis nahestehen und unterstreicht nochmals die Wichtigkeit des Apathen für die erfolgreiche soziopathische Transaktion. Soziopathen fangen Apathen durch verschiedene Methoden ein. Schmeichelei, Bestechung oder durch Lügen, die zu einer Desorientierung des Apathen führen.
Ja, das ist eine gute Zusammenfassung.
Okay. Ja. Gut, und dann gibt es ja noch diese Strategie mit diesem Gaslighting. Das wäre, glaube ich, ganz wichtig, wie er dann die Leute zum Zweifeln bringt oder die Empathen zum Zweifeln bringt, wenn der Soziopath loslegt. Was bedeutet dieses Gaslighting? Gibt es auch eine gute deutsche Übersetzung?
Da gibt es nicht wirklich eine gute deutsche Übersetzung. Das heißt jetzt direkt übersetzt...
jemanden in den Wahnsinn treiben.
Ja, genau. Aber das Wort selber heißt, glaube ich, das Gaslicht anmachen oder sowas.
Das bezieht sich auf Gaslichter oder diese altmodischen Lichter, die man dimmen kann. Und ich glaube, du kannst erzählen, wo das herkommt.
Ja, also Gaslighting, also auf Deutsch jemanden wahnsinnig machen oder in den Wahnsinn treiben, ist die Hauptform, die der Soziopath nutzt, um eine empathische Person in die Knie zu zwingen. Laut Martha Stout ist genau diese Aktion die Hauptaktion, die Soziopathen durchführen, um um die empathischen Leute in die Knie zu zwingen.
Ich glaube, das kam von einem Film aus den 60ern, oder?
Also, ein der Film, Begriff selber, ja.
Genau, der Begriff selbst. Und da war genau so eine Situation beschrieben.
Also 1944 gab es einen Film namens Gaslight. Das sind diese altmodischen Lichter, die durch Erdgas betrieben worden sind. Und in dieser Geschichte, in diesem Film gibt es einen Mörderer, einen Mörder, der seine Frau eben beeinflussen möchte und praktisch seine Frau weiß, was er getan hat und möchte die Frau deswegen praktisch in den Wahnsinn treiben. Und was er macht, zum Beispiel, er reduziert den Gasdruck im Haus und die Lichter werden einfach dunkler. Und nachdem die Frau das dann aufbringt und gesagt hat, dass die Lichter dunkler werden, dann sagt er, du bist verrückt und das kann nicht sein, und sozusagen wird Schritt für Schritt das eigene Denken von einem Empathen verringert und die Empathen beginnen an sich zu zweifeln. Also daher kommt der Begriff Gaslighting. Das ist die Verzerrung, in Wirklichkeit eine Verzerrung der Realität, die dem Soziopathen dann auch in die Hände spielt.
Und damit diese Aktion erfolgreich ist, sind genau die drei Phasen, die wir vorhin erwähnt haben, erforderlich. Die Idealisierungsphase, in der der Soziopath, also die Zielperson, in diesem Fall der Empath, durch Schmeicheln und durch nette Worte und dergleichen austestet. Und dann in der nächsten Phase, die abwertende Phase, in der er genau diese Informationen nutzt, um die empathische Person abzuwerten und damit die empathische Person anfängt, an ihrer Realität zu zweifeln. Und dann am Schluss die aussondernde Phase, die den Empathen dann sozusagen aus der Welt des Soziopathen bewusst ausschließt und der Empath dann anfängt, noch mehr an seiner Realität zu zweifeln und in manchen Fällen sogar versucht, den Soziopathen noch mehr in seine Richtung zu gehen oder ihm zu helfen, weil er denkt, er selber hätte irgendwas falsch gemacht. Und die Effekte, die dann aus diesen drei Phasen entstehen, sind erstmal Ungläubigkeit, also Fassungslosigkeit vom Empathen selber. Dann die Verteidigung und die Depression am Schluss. Also die meistens in PTSD, also posttraumatische Stressbelastung, enden können.
Ja, wie nach dem Krieg.
Ja. Also die Empathen fühlen sich danach, wie Sergel schon sagt, wie eine Person, die im Krieg war und das schlimmste Leid miterlebt hat, das man sich vorstellen kann.
Und, okay, wenn jetzt diese Person leider aus dem Krieg kommt, mit den Soziopathen, was kann sie denn nachher tun?
Also erstmal, es gibt ja so zwei Ebenen. Erstmal gibt es so die praktischen Schritte. Also was ganz wichtig ist, oder sagen wir mal, die größten Fallstricke sind, wenn man auf das Mitleid vom Soziopathen oder Psychopathen eingeht. Das ist praktisch eine Strategie von Psychopathen, die einfach dazu dienen, uns wieder einzulullen und dann, dass wir Mitgefühl und Mitleid bekommen und dann uns nicht mehr selbst schützen. Also das heißt, auf jeden Fall vermeiden, auf diese Mitleidstouren reinzufallen. Und dann sollte man auch auf jeden Fall vermeiden, sich auf irgendwelche Diskussionen oder Argumente mit einem Psychopathen oder Soziopathen einzulassen, weil wenn man das tut, dann geht man wieder auf sein Spiel ein oder ihr Spiel. Und er wird so oder so gewinnen. Und es geht ja darum, dass wir hier Heilung wollen und nicht, dass das sich weiter fortsetzt. Und darum ist der beste Schutz, ist es wirklich, dass man den Kontakt und Interaktionen mit Psychopathen und Soziopathen vermeidet, wenn möglich. Es gibt natürlich andere Situationen, sagen wir in der Familiensituation, man ist verheiratet mit so jemandem, man hat Kinder, das ist nochmal eine ganz spezifische Situation, da wird im Buch auch nochmal drauf eingegangen. Und wenn es so eine Situation ist, dass man einen Kontakt nicht vermeiden kann, dann oder nicht ganz vermeiden kann, dann muss man für sich selbst Regeln für so einen Kontakt bestimmen, dass der wirklich nur ganz eingeschränkt ist und nur nach meinen eigenen, praktisch vorher mir überlegten Regeln und Strategien ablaufen wird. Und man muss sich unbedingt dran halten. Und dann gibt es auch solche Sachen wie, gerade in diesen Situationen, dann kommen vielleicht noch E-Mails oder Anrufe. E-Mails zum Beispiel sollten nicht geöffnet werden.
Außer man braucht die Beweise für eine...
Die sollen gespeichert werden, aber am besten, gerade wenn man sich in dieser Phase befindet, wo es alles noch ganz frisch ist und man wirklich diese posttraumatischen Symptome hat, sollte man das von sich fernhalten. Nicht öffnen, speichern natürlich als Beweise, Telefonnummer ändern und aber auch die Informationsflüsse verändern, dass man jetzt nicht auf einmal nachschaut auf ein Facebook-Profil oder andere Bekannte fragt, wie geht's dem oder der denn jetzt eigentlich, also dem Psychopathen oder Soziopathen, weil das alles wieder hochbringt an den traumatischen Symptomen. Und da wären wir eigentlich auch bei der anderen Ebene von, wie geht man eigentlich mit den Auswirkungen von solchen destruktiven Beziehungen oder Verhältnissen um? Also das heißt, die Menschen erleben da Trauma und diese Gefühle, die dort durchlebt werden, sind einmal sehr intensiv und sind auch sehr, also es ist meistens eine Mischung aus Gefühlen, wie zum Beispiel Verwirrung, Fassungslosigkeit, Bestürzung, Angst, Nervosität und natürlich das Bezweifeln von sich selbst. Und in diesen Schritten zur Heilung, da gibt es ein paar ganz wichtige erste Schritte, die gemacht werden müssen. Nämlich erstmal, dass man erkennt und akzeptiert, dass hier ein Missbrauch vorliegt und dass man auch den Täter als das erkennt, als was er ist. Und dann daraus folgt ja natürlich auch, okay, den Kontakt zum Soziopathen abbrechen. Also im Buch selbst wird auch sehr ausführlich beschrieben, wie man genau dort vorgehen kann. Also wenn man sich auf diesen Heilungsweg begeht. Wichtig ist zum Beispiel, dass man mit jemandem darüber spricht, dass man anfängt zu reden darüber. Anfangs, es gibt Fälle natürlich, wo das Vertrauen ist ja so, durch diese traumatische Erfahrung verlieren einfach viele Menschen ihr Vertrauen generell. Ja? Jeder ist erstmal, weckt erstmal Misstrauen und nach so einer Erfahrung ist es ja völlig verständlich. Also man kann dann auch erstmal anfangen, sozusagen mit sich selbst zu reden. Es gibt diesen Begriff Self-Talk, das macht ja jeder Mensch und das kann man eben dafür sehr gut nutzen, weil es sehr hilfreich ist. Und man kann auch nach Selbsthilfebüchern schauen und die lesen. Man kann sich online Hilfegruppen oder Blogs suchen, um sich vielleicht auch erstmal zu informieren, wenn man das Thema noch gar nicht kennt. Und weil das Wissen ist ja auch das, was, also das Verständnis von dem, was ist da eigentlich geschehen, das ist ja das, was uns auch diese Heilung erst ermöglicht. Wenn man eine traumatische Erfahrung hatte, man kann es überhaupt nicht einordnen, man hat keinen Referenzrahmen, dann bleibt es immer ungeklärt und somit gibt es keine Resolution sozusagen.
Also mal wieder ist Wissen einfach ganz wichtig, dass man weiß, ja, was ist denn überhaupt mit mir geschehen und es gibt halt Menschen, die einfach total bösartig sind und andere kaputt machen. Ja. Das ist halt nicht jeder Mensch gut ist, so wie man es sehr oft leider denkt.
Ja. Und für die Betroffenen ist es auch wirklich eine sehr schlimme Erfahrung, vor allem wenn sie dann durch dieses Vertrauen, was da so verletzt wurde, wenn sie dann noch mehr in die Isolation gehen und sich auch völlig abkoppeln von jeglicher Möglichkeit der sozialen Unterstützung und so, wird das nur noch immer schlimmer, ne? Weil wie bei anderen Fällen von Missbrauch ja auch, ist es so, dass gerade Schamgefühle und auch Schuldgefühle ganz groß sind. Ja, und natürlich auch immer größer werden, also weil man sich ja völlig hilflos fühlt, mir ist da was ganz Schlimmes passiert und ich konnte nichts dagegen tun. Und aber vielleicht auch, bin ich jetzt diejenige, also es gibt halt auch diesen Ausspruch, anscheinend viele Betroffene machen, mit mir stimmt irgendwas nicht und das lässt sich auch nicht heilen. Also irgendwas ist ganz, ganz furchtbar, also liegt schief bei mir, ja. Wobei
die Wahrheit ist, dass mit dem Empathen ja etwas stimmt.
Ganz genau, ja,
aber
richtig.
Dass die Absicht von des Soziopathen ist ja, seine eigene Realität, sein eigenes Denken, seine eigene Schaltkreise des Gehirns sozusagen auf einen Empathen zu übertragen. Und der nimmt das auf, weil er eben mitfühlend ist. Und dann in extremen Fällen kann ein Empath fühlen, dass er überhaupt kein Recht hat zu existieren. Dass er völlig falsch am Platz ist. Und das ist auch ein Grund, warum solche Leute dann auch Schmeichler werden. Also sie schmeicheln gerne vielen Leuten, weil sie aus einer Unsicherheit heraus niemanden auf die Füße treten wollen. Also sie werden dann auch sehr, also die Empathen werden dann sehr unterwürfig, einfach nur aus dem Grund, dass sie ja keine Gegenreaktionen von Leuten hervorrufen wollen. Und das ist diese posttraumatische Belastungsstörung.
Genau.
Empathen nehmen halt auch den Schmerz oder empfinden es als sehr schmerzhaft, ne, wenn andere sich dann auch gegen sie stellen oder sie in schwierigen Situationen geraten. Und da ist ja gerade dann der Soziopath der Meister drin, andere Leute dann aufzubringen. Und wenn man aus so einer Phase rauskommt, man hat dann eben auch noch damit zu kämpfen, ne, dass dann der Soziopath sein Netzwerk spinnt, dass man eben mit diesen Dingen kämpfen muss, die wieder hochkommen, der Empath ist natürlich da prädestiniert dafür, das als sehr schlimm wahrzunehmen. Dem Soziopathen wäre das egal. Aber das ist gerade das Tragische an der Dynamik.
Ja, das Spielfeld ist nicht eben. Also es ist im zugunsten des Soziopathen, wenn es um Interaktionen geht. Und deswegen nur das Wissen um dieses Phänomen kann Empathen helfen, mit dem Phänomen umzugehen und sich selbst zu helfen. Ansonsten hat man eigentlich schon verloren.
Das andere Problem ist halt auch, was wir ganz am Anfang hatten, dass halt die Empathen isoliert werden und halt nicht keine Freunde mehr haben, alle Kontakte abgebrochen. Und dann ist natürlich eben durch die Schande oder durch, dass man sich schämt, noch schwieriger wieder in Kontakt zu kommen zu den Leuten, die ihnen vielleicht wirklich helfen würden. Dass man einfach sich mal unterhalten kann. Und ja, das ist ein großes Problem dabei.
Wenn man dann irgendwie dann realisiert, dass man es mit einem Psychopathen, Soziopathen zu tun hat, dann stirbt ja auch eine Idee in dem Empathen. Und das kann dann diese ganz typischen Symptome oder Schritte auch hervorrufen, diese Stadien, wie man es auch zu tun hat, wenn dann irgendwie ein geliebter Mensch stirbt.
Ja, die Trauerphasen von Kübler-Ross, ne?
Ja, das ist also nicht nur, wenn Menschen sterben, sondern auch irgendwie, wenn Ideen sterben oder wenn man von irgendwelchen Dingen Abschied nehmen muss.
Ja, nicht nur die Soziopathen projizieren ihre eigene Natur, ihr eigenes Wesen auf andere Menschen, auch die Empathen tun das. Die projizieren ihre eigenen Gefühle und das Mitgefühl auf andere Leute, die das vielleicht gar nicht haben. Und wie du richtig sagst, wenn man dann letztendlich herausfindet, dass das eine Illusion war, kann das wirklich sehr schmerzhaft sein und man geht dann auch durch Stadien der Trauer zum Beispiel, wie du sagst, und Aufarbeitung. Dass die Realität nicht so ist, wie wir geglaubt haben.
Aber andererseits kann es auch zu einer wichtigen Lektion werden, also für jeden einzelnen Menschen. Ja. Also das alles durchzuleben und dann halt davon zu kommen, also dieses Verständnis zu bekommen über dieses Phänomen.
Ja, man lernt praktisch die Warnsignale kennen aus der eigenen Erfahrung, die einmal nicht beigebracht wurden, von denen wir lernen, dass es die gar nicht gibt. Die werden unter den Teppich gekehrt, wenn wir aufwachsen und uns in dieser Welt bewegen. Und durch solche Erlebnisse natürlich lernen wir durch diese schmerzhaften Erlebnisse lernen wir dann diese Warnzeichen erstmals kennen.
Ja. Die Autoren empfehlen auch, dass man in Selbsthilfegruppen geht, die spezialisiert sind auf solche Probleme. Und auch, wie gesagt, Kommunikation ist sehr wichtig. Also das Mitteilen von dem, was man selbst erlebt hat, dass man ein Verständnis erhält und vielleicht auch die eigenen Lektionen, die man gelernt hat, anderen mitteilt. Und das ist auch ein Grund, warum wir diese Radiosendung machen, weil es ein echtes Problem ist und auch ein Gesundheitsproblem hervorruft in der allgemeinen Bevölkerung. Und das ist auch der Grund, warum wir das als Gesundheits- und Wohlbefinden-Show tituliert haben.
Mhm. Natürlich erleben halt auch die Betroffenen auch ganz unterschiedliche Emotionen, von Wut über Trauer und ein ganz großes Spektrum einfach. Und wie wir halt gerade hatten, das ist also ähnlich halt wie von Kübler-Ross, diese Trauerphasen vorkommen.
Ja, und was die Autoren auch schreiben, was ich auch sehr wichtig finde, ist eben, dass so aus so einer so einem Verhältnis rauszukommen, aus so einer soziopathischen Interaktion, das heißt oft dann halt auch, dass man neue Wege gehen muss. Also es ist so ein Wendepunkt im Leben. Und das ist eben immer nicht einfach. Das kommt dann eben noch dazu, ne, zu dem ganzen Angst und Schmerz und so weiter, dass eben man sehr viel ändert. Ne? Es ändert sich das soziale Umfeld vielleicht, weil manche Leute, mit denen hat man dann keinen Kontakt mehr oder die werden sogar noch, sind dann auf Seite des Soziopathen und so. Mhm. Vielleicht Sie schreiben sie auch im Buch, kann sogar so weit gehen, dass man in eine andere Stadt ziehen muss oder einen Job wechseln muss. Also da passieren sehr, sehr viele Dinge dann im Leben und die sagen halt auch, man eigentlich die einzige Chance, die man hat, ist das auch als Chance zu begreifen und als einen neuen Abschnitt. Also man muss dann wirklich auch abschließen mit einem Teil. Das ist natürlich ganz schwer, aber wenn man schon so rangeht, dass man sagt, okay, da passiert was Neues und vielleicht ergeben sich auch Chancen daraus, sei es, dass man das eben teilt, wie ihr auch gesagt habt, das Erlebnis und dem so einen Sinn gibt, sei es, dass man das eben benutzt, um vielleicht auch andere Dinge zu ändern, also dieser große Schnitt im Leben als Chance. Ich glaube, das ist noch ein ganz wichtiger Aspekt.
Das glaube ich, vielleicht auch noch ganz wichtig ist, halt gerade wenn jetzt Kinder auch unter psychopathischen Eltern aufgewachsen sind, dass die leider auch die Tendenz haben, dann auch später solche Partner wieder zu suchen. Das was auch sehr traurig ist, auf jeden Fall. Da hat viel das Wissen und die kommen dann wieder in diesen selben Kreislauf rein.
Komplett unbewusst.
Ja, vollkommen unbewusst. Und man erlebt das halt oft oder man hat viele Freunde und man halt merkt, jetzt ist die Person jetzt wieder mit denen jemand zusammen, wo es einfach nicht gut geht. Und das ist teilweise schon ziemlich schmerzhaft, wenn
man das dann hört. Wo man dann von außen denkt, was macht die Person eigentlich?
Genau. Und das wirft auch viele Fragen nur bei den Personen auf, was ist denn falsch mit mir? Und das ist halt ganz wichtig, halt vor allen Dingen dann auch Hilfe zu suchen und hoffentlich auch gute Hilfe zu bekommen, um halt dieses Problem zu lösen.
Ja, ich habe hier im Buch gibt's auch Berichte von Heilungsberichte von Klienten. Und zwar haben wir einmal den Bericht von der Nancy, das kann ich ja mal kurz vorlesen. Jahre der Therapie haben mir die Werkzeuge dafür an die Hand gegeben, wie ich mit meiner soziopathischen Mutter und meinem soziopathischen erwachsenen Sohn Grenzen setzen konnte. Mein Vater ist tot, ich bin ein Einzelkind. Ich hatte das Glück, auf hochqualifizierte Therapeuten zu treffen, die EMDR-Methode anwenden. Das ist so eine Therapiemethode, wo praktisch durch diese Augenbewegungen Trauma abgebaut wird. Ich lernte zu trauern über den Verlust meines Traumes, und zwar meines Traumes, sowohl eine liebende Mutter als auch einen liebenden Sohn zu haben. Mit beiden habe ich jegliche Kommunikation abgebrochen. Ich verdanke mein Leben meinen zwei Therapeuten Larry und Joyce. Sie halfen mir dabei, mit meiner Wut und meiner Enttäuschung umzugehen. Sie halfen mir dabei, den Mut zu entwickeln und mein Leben weiterzuleben. Ich lernte das zu akzeptieren, was ich nicht ändern kann. Doch das bedeutet nicht, dass mir das gefällt. Ich werde immer eine posttraumatische Belastungsstörung haben. Die Tiefe des Verlusts und des Betrugs von den beiden Menschen, die mir eigentlich am nächsten sein sollten, war herzzerreißend. Man kann über den Schmerz nicht hinwegkommen, doch die Qual wird mit der Zeit weniger. Unterstützungsgruppen im Internet haben mich mit anderen Überlebenden in Verbindung kommen lassen. Die Validation und Unterstützung von ihnen ist sehr heilsam und beruhigend. Und ich bin deswegen auch in der Lage, anderen zu helfen. Also es ist natürlich auch ein sehr extremer Fall, die eigene Mutter, das eigene Kind. Und sie spricht hier auch einen wichtigen Punkt an, dass sie sie hatte diese Symptome weiterhin, also es ist ja auch, und dass sie aber vor allem gelernt hat, das wird nämlich im Buch auch thematisiert, dass man sich darauf konzentriert, okay, wie sieht meine Situation aus? Was davon kann ich verändern, was davon kann ich nicht verändern. Und dass man an dem arbeitet, was man verändern kann, was in der eigenen Macht liegt sozusagen. Und dass man eben, das ist auch ein altes, ich weiß nicht von wem, altes Sprichwort, lerne die Dinge zu akzeptieren,
die du nicht verändern kannst.
Die du nicht verändern kannst. Hat das jemand zufällig gerade im Kopf?
Ich weiß, was du meinst, ja.
Ja, es ist aber wichtig einfach, dass man diese Strategie noch lernt. Wie gehe ich mit diesen Gefühlen um? Und
das heißt, Gott gibt mir die Kraft zu akzeptieren, was ich nicht ändern kann. Und dann,
ja.
Ja, und dann auch was mit Weisheit, genau. Ja.
Und die Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und beides voneinander zu unterscheiden, irgendwas in der Richtung war das.
Ja, ja. Genau.
Ja, das sind auch nochmal ein wichtiger Punkt, den du da aufbringst, dass du als normale Person einen Soziopathen nicht ändern kannst.
Ja.
Also.
Genau, man kann nur am eigenen Verhalten was verändern. Das ist ja allgemeingültig für das Leben, und in diesem Fall ist es noch umso wichtiger, dass man nicht an dem Glauben festhält, aber jeder hat doch einen guten Kern, und wenn ich nur dies mache oder das mache oder jenes mache, dann wird sich das Verhalten schon ändern, dann wird da Einsicht kommen. Ja, das sind so Gedankenschleifen, die eben wirklich sehr häufig aufkommen können, besonders wenn man gerade sehr frisch aus der Erfahrung ist, aber selbst noch später. Und wenn man diese Informationen, wenn man sich mit denen nicht auseinandersetzt, was ist Psychopathie, Soziopathie, was kann es anrichten?
Gibt es ja spezielle Übungen, was die machen können in verschiedenen Bereichen? Ich glaube, bei den Gedankenschleifen haben sie gemeint, auch Sachen zu notieren, dass sie einfach aus dem Kopf erstmal rauskommen.
Ja, auch sowas wie sei jetzt hier, also dass man seine Gedanken halt auch also beobachtet und sich dann sagt, hey Mensch, was mache ich denn da gerade? Ich bin schon wieder in diesen Schleifen drin. Stopp zum Beispiel, oder sei jetzt hier, was hatten wir noch?
Da gibt es ja so eine Journaling-Technik.
Ja, das Tagebuch, ne?
Ja, dieses Tagebuch führen. Und genau. Einfach alle Gedanken aufschreiben.
Alles rausschreiben.
Genau, um das quasi bewusst zu machen.
Ja, und die geben auch so ein paar Tipps, wie man sich da vielleicht auch selbst überlisten kann, ne? Dass man, also erstmal, wenn man merkt, man macht diese Gedankenwanderung, dass man dann sich halt versucht zu stoppen, zu atmen, Sport zu machen, dass man sich fragt, warum, und würde ich, das fand ich auch ganz gut, würde ich einem Freund das empfehlen, sich so in Gedankenkreisen zu verlieren. Also man, die stellen da eigentlich schon ganz gut so Techniken vor, wie man vielleicht so ein bisschen da rauskommen kann, ne? Sich selber dazu zu überlisten.
Wie man sich noch überlisten kann, ist, dass man täglich sich eine gewisse Zeit einplant, wo man sozusagen in seinen dunklen Gedanken herumwarten kann, wo man darf.
An einem ganz bestimmten Ort. Ja.
An ganz bestimmten Ort, ganz bestimmte Zeit, und damit kann man auch diesen Habit brechen.
Und ganz wichtig, dann einen Wecker stellen.
Ja. Und das,
bei der Klingel dann versuchen aufzuhören.
Und dann am besten noch sich einen Ort suchen, der auch wirklich nicht so bequem ist, sodass man da auch schon eine schlechte Assoziation mit hat.
Ja, zum Beispiel auch sich
auf so eine Stange draußen hinzusetzen oder auf eine Treppenstufe.
Ja, das setzt ja auch eine gewisse Disziplin voraus.
Ja.
Und dann, also es werden auf jeden Fall noch erwähnt, dass man jetzt gerade beim Beobachten und Identifizieren von Gedanken das sogenannte Hot Thoughts und Cool Thoughts gibt, also die praktisch auf der einen Seite die Wut anstacheln oder also die Gefühle anstachelnden Gedanken, oder eben die es wieder runterbringen, wie zum Beispiel, okay, habt ihr ein Beispiel für ein Hot Thought? Fällt gerade nichts ein.
Ich muss mal gucken.
Ja, zum Beispiel Selbstmitleid. Also ich bin so arm, mir geht es so schlecht und so weiter, und das Ganze dreht sich. Und cooler Gedanke wäre, jetzt stopp, jetzt lass uns mal überlegen, woher das kommt.
Ja, oder ein heißer Gedanke, ich muss jetzt diese Person anrufen ihr die Leviten lesen. Und das Gegenteil wäre dann, naja, vielleicht ist es so, dass ich gar nichts ausrichten kann, also dass man diese Gedanken unterscheiden kann.
Hot Thoughts, also diese sogenannten heißen Gedanken, also es hat dieses Fluchen, glaube ich, du bist da verrückt, sie versucht mich fertig zu machen, oder Es ist immer wieder dasselbe. It's the same things over again, steht hier.
Und, es ist immer wieder dasselbe, dann wäre der Kurwort, dieses Mal könnte dann es doch anders sein.
It might be different this time, ja, genau. Es kann diesmal anders sein. Und bei Sie möchten mich fertig machen, steht dann beim Kurswort.
Vielleicht habe ich nicht alle Informationen.
Genau, ja. Vielleicht habe ich nicht alle Informationen. Genau, dass man das dann als Gegenbeispiel. Das heißt halt auch rationalisieren, dass man einfach sein emotionales Gehirn versucht, etwas ruhig zu stellen und halt versucht, einen frontalen Kortex dagegen zu gehen. Ist nicht leicht, aber ist auf jeden Fall sein Versuch wert.
Übung. Ja, dazu gibt es auch noch ein ganz gutes Beispiel im Buch. Da ist eine Jill und die hatte mehrere Monate keinen Kontakt zu ihrem soziopathischen Vater und bekam dann eine E-Mail von ihm. Also im Buch wird davor beschrieben, dass man eben im Zuge dieses Heilungsprozesses auch schauen muss, okay, was sind denn eigentlich die gefährlichen Trigger-Momente, wo ich wieder rückfällig werden könnte, rückfällig in Bezug darauf, wieder Kontakt zum Psychopathen, Soziopathen aufzunehmen. Und das muss man sich eben genau anschauen, und das identifizieren, welche Situationen könnten das sein. Jedenfalls bekam diese Jill eine E-Mail von ihrem soziopathischen Vater und dann erkannte sie diese Situation sofort als Trigger und wusste, dass wenn sie die E-Mail öffnen und beantworten würde, sie sich in einer für sie hochriskanten Situation befinden würde, was einen emotionalen Rückfall verursachen würde. Und da sie sich der Situation eben bewusst war, erkannte sie die Position, in der sie sich befand und sie folgte ihrem Impuls nicht, hat die E-Mail auch nicht aufgemacht, auch nicht geantwortet, sondern so wie sie es vorher getan hätte, sondern entschied sich einfach, die Nachricht zu löschen und sich wieder ihrer Arbeit zu widmen. Ja, also so.
Also sie ist dem Lockmittel nicht gefolgt vom Soziopathen.
Genau, und dass man sich diese Strategien halt auch zurechtlegt. Also was mache ich, wenn A passiert, ja, dann mache ich B, wenn B passiert, mache ich D, wie auch eher in diese Richtung.
Also ich glaube, ich bin es gut für eine Übung, die steht, glaube ich, nicht in dem Buch, ist halt die negativen Sachen aufzuschreiben, was denn dieser Partner gemacht hat.
Weil wir Menschen
haben,
Menschen haben
einfach die Eigenschaft, halt schlechte Sachen zu vergessen und erinnern uns nur an die guten und deswegen Sachen zu notieren und falls es zu einem Kontakt kommt, dass man dann nachher wieder nimmt, okay, rationalisiert, okay, das hat er wirklich gemacht. Deswegen möchte ich keinen Kontakt
mit ihm. Genau.
Ja, das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, gerade weil Soziopathen so wechselhaft sein können. Also die können ja wirklich, das macht einen ja auch dann so irre, weil die können ja an einem Tag so sein und am nächsten Tag anders. Und wenn man sie dann halt erlebt, wie sie zum Beispiel total freundlich und einem Komplimente machen und hilfsbereit sind, das können die ja alles vortäuschen. Dann bringt man das einfach nicht zusammen mit diesem anderen Bild, was man aber erlebt hat. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass man sich das aufschreibt, wie du gesagt hast, und wirklich diese Sachen festhält, dass man dann wirklich, wenn man auf diese Liste guckt, dann einen Schreck kriegt und sagt, okay, das ist die Wahrheit.
Und ich glaube auch, man sollte sich niemals auf ein Spiel einlassen mit dem Psychopathen, weil er wird immer gewinnen, er ist der Stärkere darin. Ja. Einen wieder einzulohnen und.
Ja, er kennt die Schwachpunkte, die macht er schon ganz am Anfang aus.
Ja. Gut, ich glaube auch, das nächste Thema ist ja dann, was wir gerade auch schon angedeutet haben, halt Grenzen zu setzen, oder?
Ja, definitiv.
Ja. Halt diesen, keinen Kontakt zu haben, wenn es natürlich geht, ist, was man dann vielleicht noch kurz ansprechen, ist halt, weil manchmal gibt es diese Chance einfach nicht, wenn man halt Kinder hat, wo liegen dann die Grenzen? Da kann man nicht vollkommen Kontakt abbrechen. Aber wenn man jetzt eine Person alleine ist und der Psychopath kommt aus einem anderen Freundeskreis, dann wäre das natürlich möglich, dass man Kontakt vollkommen abbricht, aber es ist leider nicht immer möglich. Gibt es noch irgendwas zu den Grenzen? So eine. Okay. Gut.
Dann kommen wir jetzt, glaube ich, zu der Familiendynamik, oder?
Mhm.
Ja. Zu das Buch erwähnt auch komplexe Familiensituationen. Also bisher haben wir diskutiert, was passiert, wenn zum Beispiel der eigene Partner soziopathisch ist. Es ist, und wenn man sich trennen kann, ist das in so einem Fall gut, aber es kann auch sein, dass es eine schwierige Situation ist, wenn man Kinder hat mit einem Soziopathen, eben weil man in Illusionen gelebt hat und sich dann später herausstellt, dass die Person nicht die war, die man geglaubt hat, dass sie ist. Nachdem man sich von einem Soziopathen getrennt hat, aber man Kinder hat, könnte man denken, dass jetzt alle Probleme gelöst sind, aber es ist meistens so, dass diese Soziopathen die Kinder auch zu ihrem eigenen Vorteil verwenden. Und die Aufmerksamkeit des Soziopathen richtet sich dann auf die Kinder. Und auch der soziopathische Elternteil wird dann auch gegen den anderen normalen Elternteil kämpfen. Es geht dann hier meistens um das Fürsorgerecht. Wie gesagt, Soziopathen sind sehr gut im Manipulieren und hören dabei auch nicht auf, wenn es um ihre Kinder geht. Das ist schwer genug, wenn der Soziopath der Vater ist. Aber es ist noch schwieriger und schwerwiegender, wenn der Soziopath die Mutter ist. Und das ist deswegen so, weil in den meisten Ländern die gesetzlichen Richtlinien die Mutter bevorzugen unter der Annahme, dass Mütter generell die besseren Fürsorger oder Obsorger sind. Hm. Insgesamt sind Soziopathen sehr schlechte Eltern und sie können ihre Kinder sogar auch verderben. Ja? Und sie sehen ihre Kinder auch als glorifizierte Besitztümer im besten Fall. Im schlechtesten Fall werden sie verderben. Symptome davon sind zum Beispiel, indem man schlechte Babysitter aussucht, nicht gut auf Essen oder Kleidung schaut, die Kinder einlädt zu fragenswürdigen Verhaltensweisen oder von ihnen erwartet, dass sie gewisse Errungenschaften in ihrem Leben machen, also übertriebene Errungenschaften, übertriebene Erwartungen, körperliche und emotionale Misshandlungen. Und das ist eine Liste, die häufig auftritt, wenn soziopathische Eltern mit ihren Kindern umgehen. Generell ist es so, wenn ein Soziopath mit Kindern umgeht, sollte man auf der Hut sein. Ja, je weniger Zeit ein Soziopath mit seinen eigenen Kindern umgeht, desto besser. Egal wie unnatürlich oder auch grausam dies erscheinen möge.
Ja. Das ist halt auch wieder der Punkt, dass man selber eigene Gefühle projiziert und wenn man weiß, es ist ein Soziopath oder Psychopath, dass man da diese Grenze setzt, wenn es möglich ist, durch das Gericht, das ist die Frage.
Richtig, ja. Hm. Man muss wirklich der Tatsache in die Augen sehen, dass die Soziopathen sich nicht um die Kinder kümmern. Also die Kinder sind weiterhin für ihn oder für sie ein Werkzeug für sich selbst. Und wenn es auch manchmal aussehen möge, ist es meistens nicht der Fall. Was macht man jetzt mit den Kindern? Kann man denen so eine Information einfach zukommen lassen? Die Autoren sagen eher nicht, weil viele Kinder ganz von selbst nach einer gewissen Zeit realisieren, dass es zwischen ihnen und einem soziopathischen Elternteil keine wirkliche Verbindung gibt oder eine innige Verbindung gibt. Kinder werden sehen, dass die Beziehungen mit einem soziopathischen Elternteil immer problematisch bleiben werden und immer eine gewisse Verwirrung dabei sein wird. Als normaler Elternteil ist es besser, neutral zu bleiben und jetzt diesen soziopathischen anderen Elternteil nicht schlecht zu reden. Ja? Aber es ist trotzdem wichtig, Grenzen zu setzen, damit die Kinder auch lernen, wie man richtig Grenzen im Leben setzt. Ansonsten könnten die Kinder im späteren Leben dieselben ungesunden Dynamiken wiederholen. Ein Vater hat Folgendes im Buch direkt gesagt, also ein Zitat von einem Vater, der sagte: Meine Strategie ist es, keinen Millimeter bei irgendetwas nachzugeben, ansonsten sie jede Möglichkeit wahrnehmen wird, jede Situation zu manipulieren. Man muss meinen, was man sagt, und sich nicht auf irgendeine Diskussion oder Verhandlung einlassen. Null Toleranz ist leider das Einzige, das für mich funktioniert. Also da hat man ein Fallbeispiel, wie diese Situationen sind. Generell ist es gut, als normaler Elternteil finanziell und sozial gesellschaftlich unabhängig zu sein, ansonsten man dem Soziopathen weiterhin Kontrolle über sich gibt. Sie diskutieren dann noch ein Syndrom, das sich abspielt, wenn sich zwei Eltern trennen, wobei einer davon soziopathisch ist, und das nennen sie das Elternteil-Entfremdungssyndrom. Auf Englisch heißt das Parental Alienation Syndrome. Es wurde ein Buch darüber geschrieben von Richard Gardner. Dieses Syndrom ist eine Taktik, die oft vom soziopathischen Elternteil angewandt wird, während er den normalen Elternteil für das Gleiche bezichtigt. Ja, also das Ziel ist, die Kinder gegenüber dem normalen Elternteil zu entfremden, also die Kinder wegzubekommen vom normalen Elternteil. Das Ziel meistens ist davon, das alleinige Fürsorgerecht für sich, für den Soziopathen zu erreichen. Also das ist auch ein Machtspiel hier. Der Soziopath geht oft so weit, dass sie zu den Kindern sagen, dass sie mehr Zeit mit dem normalen Elternteil verbringen sollten. Aber die Manipulation geht dann so weit, dass die Kinder sagen, nein, wir halten zu dir, lieber soziopathischer Elternteil. Ja, weil die Kinder schon dann sehr stark oft verwirrt worden sind und manipuliert worden sind. Und in so einem Fall sagen Kinder auch oft, dass sie den normalen Elternteil hassen und sie ihn nie wieder sehen wollen. Also so weit können die Manipulationen gehen. Also wie gesagt, ein Schimmer der Hoffnung ist, dass die Kinder sehr oft die Wahrheit alleine realisieren, aber das dauert meistens eine lange Zeitperiode. Also bis zum Teenageralter, manche also im Erwachsenenalter, manche aber auch nie. Mhm. Ja. Und der normale Elternteil sagt oft, dass sie diese Manipulationen oft jahrelang nicht gesehen haben, obwohl sie stattgefunden haben. Mhm. Ja, Kinderschutz, gibt es noch etwas? Also generell ist es so, dass es auch körperliche Misshandlung geben kann. Und hier ist ein wichtiger Abschnitt über Kinderschutz. Mhm. So eine Misshandlung kommt oft nicht ans Licht, bis das Kind erwachsen ist und sich an ein anderes Familienmitglied wendet. Wenn das der Fall ist, muss man einfach zuhören und diese Öffnung des Kindes als richtig sehen, ja, und ermutigen dazu. Hm. Oft jedoch passiert es so, dass ein Erwachsener, der so eine Geschichte hört, über diese Misshandlung nichts wissen möchte, speziell dann, wenn der Misshandler ein enges Familienmitglied ist. Weil eben so eine Wahrheit sehr unangenehm ist, wenn man dieser ins Auge schauen muss. Also da gibt es Verleugnung. Ja. Und Kinder lernen oft nichts zu sagen als Angst der Verbannung aus der Familiengruppe. Und das ist eine tiefe Angst. Weil Verbannung üblicherweise, also in der geschichtlichen Vorzeit, eine Verbannung aus der Gruppe sozusagen den Tod bedeuten würde. Das ist sozusagen in die Menschen einkodiert, dass man einfach nicht verbannt werden möchte aus der Familiengruppe, selbst wenn die Umstände schlecht sind. Wenn der Erwachsene, dem so eine schreckliche Geschichte anvertraut wird, nichts unternimmt, dann wird dieser Erwachsene praktisch zu einem A-Part, den wir schon erklärt haben. Und das ist moralisch bedenklich. Und das bedeutet auch, wenn ein Erwachsener nichts dagegen unternimmt, das bedeutet, dass der Soziopath mit dem Missbrauch davonkommt und dann mit verstärkten Kräften gegen den Empath oder das Kind vorgeht, weil das Kind dann ja auch eine Gefahr darstellt, dass die Wahrheit enthüllt wird und damit wäre der Soziopath dann sehr gefährdet. Also würde vielleicht auch rechtliche Maßnahmen geben und da gibt es dann verstärkte Anstrengungen. Und dann ist es für die Kinder in so einer Familie nicht mehr sicher. Emotionale Misshandlungen gibt es auch, aber die kommen nur sehr, sehr, sehr selten zur Aufmerksamkeit von Autoritäten. Ja, dann ist es auch noch so, dass Kinder oft ferngehalten werden von Freunden, weil wir das schon angesprochen haben. Sozialer Kontakt mit anderen Freunden ist sehr wichtig. Und wenn dieses nicht da ist, dann bekommt der Soziopath mehr Macht. Und deswegen passiert es oft so, dass die Kinder gewisse Freunde verboten werden oder generell Freunde, das Treffen von Freunden verboten wird und auch kein Taschengeld gegeben wird, wo die Kinder dann sozusagen ein bisschen selbstständiger werden könnten. Wenn solche Kinder dann erwachsen werden, selbst erwachsen werden, dann formen sie oft solche instabilen Beziehungen von selbst. Ja, und im schlimmsten Fall werden Kinder von soziopathischen Eltern selbst zu den Tätern von ihren eigenen Kindern. Und damit wird die ganze Krankheitsdynamik wiederholt. Apathie sollte nicht von unserer Gesellschaft toleriert werden. Wer das nämlich toleriert, wird nämlich zum Soziopathen selbst. Ja, generell, dann sagen sie noch, dass auch Onkel, Tanten oder Großeltern Soziopathen sein können und oft mit anderen Familienmitgliedern, die zwar keine Soziopathen sind, aber sehr narzisstisch sind, sich verbünden und sie sagen, dass ein solcher Mix ein sehr gefährlicher Mix ist, den man fast nicht entrinnen kann. Es ist fast unmöglich gegen solche Paare etwas auszurichten. Und das erinnert mich sehr stark an die ponerogene Vereinigung von Lobachevsky. Also wenn zwei Soziopathen zusammenkommen oder andere Charakterstörungen, wie zum Beispiel extremer Narzissmus, dann ist das sehr ein gefährlicher Mix. Ja.
Was man vielleicht auch gerade in Deutschland machen kann, wenn es jetzt im Verdacht der Kindesmisshandlung geht oder man lebt jetzt in einem großen Wohnhaus und die Kinder schreien rum, ist ja immer die Angst da, okay, rufen jetzt das Jugendamt an, da muss man sich halt auch melden und halt auch meistens die Daten geben, wäre halt auch an unabhängige Träger zu gehen, wie zum Beispiel Kinderschutzbund oder so. Also gerade was jetzt die Rechte in Deutschland angeht. Hm. Natürlich ist halt, ich weiß jetzt selber nicht, kenne mich nicht so gut aus, was mit den Rechten ist, Polizei natürlich, und die Polizei schließt natürlich dann auch ein, dass sie ans Jugendamt geht und halt auch an andere Einrichtungen. Aber vielleicht ist Kinderschutzbund erstmal das Neutralste, was man sich wenden kann. Und wenn man sich ganz sicher ist, natürlich das Jugendamt sofort informiert. Hier, da drüben, das Kind schreit immer, was ist da los? Es ist natürlich die Angst, es brecht, okay, ist jetzt wirklich was, aber ich glaube, man sollte da nicht ruhig sein, sondern wirklich versuchen, Rat zu holen, und dann muss natürlich von professioneller Seite abgeklärt werden, was ist da los. Und ja, das, ja,
ist halt, das ist sehr wichtig, und, ja.
Es ist auch generell wichtig, dass das Opfer und auch Zeugen von solchen Vorfällen auch wirklich mit den entsprechenden Stellen sprechen, weil gerade dadurch wird ja erst deutlich, was es überhaupt anrichtet mit den Betroffenen, mit den Menschen, die mit Soziopathen und Psychopathen zu tun hatten. Und halt einmal das und dann das einfach das dass wenn man das nicht tun würde, dass man das, also praktisch ist es wichtig, dass man das in die Öffentlichkeit bringt, ins öffentliche Bewusstsein, weil ansonsten pflanzt sich das ja immer weiter fort. Also ich meine, das tut es sowieso schon, aber halt
ansonsten ist man Teil der Misshandlung.
Genau, Teil, genau.
Ja. Und auch allgemein haben die auch empfohlen, halt in die Öffentlichkeit zu gehen, ja, und halt zum Beispiel Internet heutzutage zu nutzen, Blog zu schreiben, einfach das. Das ist zum einen eine psychologische Bewältigung und zum anderen halt natürlich auch, dass man schreiben kann. Ist jetzt natürlich die Frage, wenn es der Partner ist, sollte man garantiert keinen Namen erwähnen, oder weiß ich jetzt nicht, wie das rechtlich dann geregelt ist, aber einfach, dass man das Wissen so weiter verbreitet und halt auch.
Ja, es sollten qualifizierte Gruppen sein, weil das Internet ja auch natürlich sehr facettenreich ist. Qualifizierte Gruppen sind wichtig. Sie sagen dann noch, dass Narzissmus mit dem Alter abnimmt. Ich bin mir sicher, dass wir alle Leute kennen, die sehr streng waren, aber dann, wenn sie älter werden, eigentlich sehr, sehr nette Leute werden. Soziopathen, die Soziopathie nimmt aber mit dem Alter nicht ab. Ja. Die Soziopathie verringert sich nur, weil der Soziopath weniger Gelegenheiten hat, Schaden anzurichten, wenn er älter wird. Ja. Familientherapie ist oft unwirksam, wenn ein Soziopath vorhanden ist, weil Soziopathen nicht auf Therapie ansprechen. Und oft den Therapeuten selbst manipulieren, egal wie qualifiziert dieser ist. Selbst professionelle Therapeuten sind oft nicht in Soziopathie geschult, und es empfiehlt sich deswegen, spezielle Therapeuten mit speziellen Ausbildungen aufzusuchen.
Ja.
Im Falle von soziopathischen Großeltern erlauben die Eltern oft den Zugriff auf die Enkelkinder in der Hoffnung, dass dieses Mal alles anders ist. Aber das ist nur selten der Fall, denn Soziopathie ist ein unbehandelbarer Zustand. Dann kommt noch ein Kapitel, wenn die Kinder selbst Soziopathen sind oder soziopathische Züge aufweisen. Das ist auch ein sehr verstecktes Problem in unserer Gesellschaft, aber es wurden zwei Filme darüber gemacht. Der erste Film ist genannt Das zweite Gesicht, ist offenbar auf Deutsch verfügbar, aus dem Jahr 1993, ist ein US-Thriller. Der wurde sehr stark kritisiert, aber die Autoren des Buches meinen, dass es eine sehr genaue Darstellung der Züge von Soziopathen ist.
Ich glaube auch, The Bad Seed ist nicht ganz schlecht. Film haben sie nicht erwähnt.
Gibt es den auch auf Deutsch?
Den gibt es auf Deutsch. Hm?
Die böse Saat heißt der Film.
Das ist mit dem Film Let's Talk About Kevin oder We Have to Talk About Kevin.
We Need to Talk About Kevin ist ein... ist aber offenbar leider nur auf Englisch verfügbar. Aber der andere, das zweite Gesicht, ist erhältlich auch über Amazon.
Ja, da wollte ich noch dieses Phänomen von sogenannten Indigo-Kindern erwähnen. Also wie das überhaupt zustande kam, dass solche Kinder, die eindeutig psychopathische oder soziopathische Merkmale aufweisen, plötzlich als etwas Besonderes angesehen werden, als Retter unserer Welt, als besondere Kinder und so weiter. Und das ist einfach, also aus meiner Sicht, das ist einfach noch eine Tendenz, um dieses Phänomen zu verstecken, also besonders unter Kindern.
Ja, also in der Psychologie ist nicht alles in Ordnung, das haben wir schon bemerkt. Also solche Kinder, die soziopathische Züge aufweisen, sind sehr schwer zu entdecken, eben wie das Doppel mit diesen Masken, die wir schon erwähnt haben. Und oft wird das von Therapeuten auch einfach nur der Pubertät zugeschrieben. Oder sie verwenden Begriffe, die leichter sind, wie zum Beispiel eine Verhaltensstörung, also nicht Soziopathie oder antisoziale Störung, sie sagen einfach eine Verhaltensstörung.
Das zieht ja auch dann weiter, gerade wenn es um Kinder geht, Jugendämter, Polizei und so weiter, die, wo dann auch das Wissen fällt von den Eltern, die wirklich brutal sind und dann nach außen, ja, alles super, super freundlich und
ja. Und gerade Kinder haben sehr viele Möglichkeiten, sich auszuleben, soziopathisch auszuleben, weil die meisten Menschen annehmen, dass Kinder einfach nur so sind. Und ja, es ist sehr, sehr bedenkliches, ein sehr bedenklicher Umstand. Ja, also solche Kinder existieren und sind nicht nur das Material von fiktiven Filmen. Diese Kinder haben kein Gewissen und kümmern sich nicht um mögliche Konsequenzen. Das sind auch Therapie, also bestrafungsresistent, also Konsequenzen zählen für sie überhaupt nicht. Oder Disziplinierungsmaßnahmen dienen meistens nur dazu, dass diese Kinder einfach mehr lernen, wie sie besser andere Menschen ausnutzen können. Also wenn man einem soziopathischen Kind sagt, tu das nicht, weil XYZ, dann haben sie schon wieder mehr Informationen, wie man am besten manipulieren kann. Also auch ein sehr schwieriger Umstand. Wie man solche Kinder identifiziert, die Wissenschaft steckt noch in den Kinderschuhen. Es gibt eine Studie, die zum ersten Mal funktionale Magnetresonanzaufnahmen der Amygdala von Kindern gemacht hat. Das sind zwei Drüsen im Gehirn. Und den Kindern wurden Bildern gezeigt von anderen emotional leidenden Kindern. Und bei normalen Kindern haben eben diese Bereiche im Gehirn aufgeleuchtet, weil sich die Kinder eben in die Schuhe der anderen Kinder hineinversetzen konnten sozusagen. Und eine gewisse Gruppe von diesen Testkindern hatten kein Signal dort, was anzeigt, dass Angst beziehungsweise Mitgefühl einfach nicht mehr da ist, einfach nicht da ist. Und das Verständnis steckt noch in den Kinderschuhen. Und ja, das wird sich hoffentlich ändern, aber ja. Was kann getan werden, wenn man soziopathische Kinder selbst hat? Behandlungsmöglichkeiten und Unterstützung sind sehr, sehr limitiert. Es gibt jedoch eine Studie, dass ein besserer Augenkontakt mit den Kindern zu weniger soziopathischen Verhalten führt. Also wenn die Eltern mit dem Kind kommunizieren und die Augenkontakt chronisch vermeiden, hat die Studie gezeigt, dass wenn man Kinder darauf hinweist, in die Augen zu schauen, dass sich Dinge ein bisschen verbessern. Ja, das ist das Prinzip schon. Zum Schluss gibt es noch einen Hinweis, dass man sich keine Entschuldigung von einem Soziopathen erwarten sollte, weil es keine geben wird und es mit in der Interaktion mit Soziopathen keinen wirklichen oder zufriedenstellenden Schluss in der Geschichte geben wird. Man kann einfach nur mit seinem eigenen Leben weitermachen, bei Selbsthilfegruppen mithelfen und die Öffentlichkeit informieren.
Okay, also wir haben jetzt noch offiziell 3 Minuten. Gibt es noch was über das letzte Kapitel zu sagen, zum Beispiel?
Also ich habe noch einen Spruch vom Professor für Psychiatrie, Stanley Greenspan. Das ist vielleicht auch ein zusammenfassender und abschließender Satz. Der hat gesagt, mentale Gesundheit benötigt ein Gefühl der Verbundenheit mit der Menschheit, was ein gut entwickeltes Gefühl für Empathie voraussetzt.
Guter Schlusssatz.
Ja. Okay. Gut. Hätten wir es geschafft, das Buch zu diskutieren? Ja, ich denke mal, waren viele Informationen enthalten. Wir werden dann nochmal wichtige Links in den Artikel posten und ja, hören uns dann auf jeden Fall in 2 Wochen wieder. Das Thema suchen wir noch aus. Ja, ich denke, das wird wieder ein Wochenrückblick sein über politische Themen, es sei denn, uns fällt noch spontan was anderes ein. Ansonsten vielen Dank an alle unsere Zuhörer und da würde ich sagen, beenden wir die Show für heute und sagen langsam Tschüss. Also ich von meiner Seite sage Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Okay, gut. Dann Tschüss. Bis zum nächsten Mal.